Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thorsten, ich grüße dich. Welch Glanz in unserem bescheidenen Podcast-Café, hätte ich bald gesagt. Nee, nicht Podcast-Café, Geek-Café heißt es ja.
Ja, ich darf mich heute mal hier auf diesen vorgewärmten Platz von Thomas setzen, weil herzlichen Glückwunsch, Thomas, zum Geburtstag und schön, dass du eingeladen worden bist im Urlaub und deswegen muss ich heute dich vertreten.
Ja, der Thomas hat mal ein paar Tage Urlaub bekommen, sozusagen, oder er hat sich Urlaub genommen. Er kann ja keinen bekommen, weil er darf sich natürlich von meiner Seite natürlich jederzeit frei nehmen. Das ist natürlich gar kein Problem, da wir ja das quasi gleichberechtigt machen. Also ich kann ihm ja keinen Urlaub zuweisen. So weit kommt's noch.
Aber wenn er das Glück hat, von seiner Frau zum Urlaub eingeladen zu werden, hey, was kann man besser haben?
Ich glaube, das ist interessanter als hier zu podcasten, ne?
Ja, wenn meine Frau mich einladen würde, bin weg, tschüss.
Siehste, da habe ich ja Glück gehabt, dass sie dich jetzt nicht zum Urlaub eingeladen hat.
Nee, hat sie leider nicht.
Siehste, aber ich meine, Thomas hat 548 Mal mit mir gepodcastet, da kann er jetzt auch ein bisschen Urlaub machen.
Mhm. Gerne, gerne, gerne.
Übrigens, wir sind heute bei Folge 549. Mann.
Wow.
Mann, Mann, Mann.
Und so lange höre ich den Geek-Café, Apfelklatsch.
Apfelkasten.
Apfelkasten schon, wow.
Ja, ja. Aber wir kennen uns jetzt ja auch schon, naja, so weit über 10 Jahre, glaube ich, ne?
Ja, also ich podcaste jetzt seit über 16 Jahren.
Ja.
Und Pod-Union-Zeit. Hallo, schöne Grüße in die Schweiz zum Rico,
da haben wir uns kennengelernt. Das war so, ich will jetzt nicht sagen unser Projekt, aber wir werden Teil des Projektes Pod-Union. Da haben wir quasi uns beide kennengelernt, ja.
Mhm. Das ist, dann hatten wir zwischendurch noch mal ein anderes Podcast-Projekt. Das ist aber leider dann versandet.
Ja.
Also nicht wegen uns beiden, weil wir waren da, die anderen waren nicht da.
Naja, ab und zu war ich auch mal nicht da, ne? Das muss ich zugeben. Ne? Also
Aber es war ja das Konzept, dass nicht immer alle da sind.
Genau. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dieser Podcast ist das Projekt, was ich mit der höchsten Disziplin durchführe. Also das ist übrig geblieben von den ganz vielen Projekten, die ich mal gemacht habe. Ne? Das ist halt so.
Ja, ich habe mal gestern durchgezählt. Ich bin gerade an 14 Podcasts beteiligt.
Ja, du bist ja auch mehr im Moment produzierend.
Als Produzent, genau.
Ja, genau. Hm.
Nicht unbedingt als Sprecher, da bin ich nur, glaube ich, bei 3 dabei. Mhm. 3, ja. Sehr unregelmäßig, also sind meine Podcasts, aber die kommen unregelmäßig, aber sonst.
Aber ja. Ich glaube, wir sollten mal kurz sagen, nee, also eigentlich brauchen wir es ja nicht sagen, du bist ja Mr. Fragezeichen-Pod, dich sollte eigentlich jeder kennen, ne? Also machst ja den Fragezeichen-Podcast, oder den 3 Fragezeichen, wie heißt der denn jetzt?
Fragezeichen-Pod.
Fragezeichen-Pod, ja, okay. Es ist jetzt längere Zeit keine Folge mehr gekommen, deswegen habe ich das jetzt ein bisschen verdrängt.
Einmal im Jahr. Aber dafür letztes Jahr 3,6 Millionen Downloads, muss man schon sagen. Und zwar nicht wegen mir, sondern wegen dem Thema. Die 3 Fragezeichen sind einfach genial.
Ja, aber ich denke, da hängt auch schon ein bisschen Sympathie mit euch beiden Protagonisten zusammen. Also ja, es ist gut, jetzt nicht nur wegen dem Thema.
Nee, die anderen Podcasts sind ja auch nicht gerade unerfolgreich. Aber das ist ja meistens nicht wegen mir, sondern weil ich mir eben gute Gesprächspartner aussuche. Weil Podcasten alleine kann ich nicht. Ich brauche immer jemanden, den ich anquatschen kann.
Das geht mir genauso, deswegen habe ich dich ja eingeladen.
Ja, wir kennen uns ja nicht nur per Podcast, sondern sehr oft per Bahn.
Du meinst per Autobahn. Ja, das stimmt, das ist richtig, ja.
Gut, wenn ich nämlich im Stau stehe und habe keinen Bock, dann meckere ich Tobi an.
Ja, er ruft mich dann an, ja. Und ich rege mich dann immer über die Funklöcher auf, die permanent.
Wir kennen die schon per Namen.
Ja, wir haben den Funklöchern Namen gegeben. Das ist korrekt. Ja, ja.
Ja. Aber wir sitzen ja hier im Café.
Ja.
Und wir sind ja Geeks. Also nur zu meiner Person. Ich mache seit 16 Jahren Podcast, bin Vorsitzender des Deutschen Podcast-Vereins, betreibe einige Podcasts, produziere Podcast im podcaststudio.nrw, meine privaten Podcast unter vierohren.de und das ist erstmal genug.
Ja.
Und wer im März Lust hat, ja? Wer diesen Podcast hört und im März, letztes Wochenende, also 24., 25., 26. glaube ich, könnte vielleicht wieder nach Essen kommen.
Da ist das Podcamp, richtig?
Ja.
Ich weiß. Da müssen also wir dann.
Erwähne ich jetzt nur hier in diesem Podcast. Und wer hier eine E-Mail hinschreibt, keine Ahnung, wie die E-Mail hier funktioniert. Und der könnte vielleicht Glück haben, eine Karte zu gewinnen für ein Podcamp.
Dann nehmen wir die Adresse info@geek-café.de. Das ist einfacher im Moment.
Aber wirklich nur die Leute, die wirklich wollen.
Ja.
Und die dann nach Essen kommen möchten, also Podcaster oder Leute, die Podcaster gerne kennenlernen wollen.
Genau.
Entschuldigung, dass ich dich so überrannt habe damit.
Och du, ich bin ja flexibel, also ich bin da doch Spontanität gewohnt, sag ich mal.
Also wir losen dann einfach, wir machen eine Excel-Tabelle, schmeißen alle rein und dann machen wir, wie heißt das Tool da?
Random.org nehme ich immer.
Genau, und dann nehmen wir ein oder zwei Nummern daraus und die laden wir dann die kriegen dann die zwei Wochenendtickets.
Ja, schauen wir mal, wie viel dann teilnehmen.
Ja, ja. Weil euer Podcast wird ja nicht nur von 99 Leuten gehört. Da gibt es ja so einen komischen Podcast, der hat eben nur 99 Downloads immer, ne?
Der existiert im Moment leider nicht mehr.
Also, ach so, der existiert nicht mehr, siehst du?
Ich hoffe, du hast jetzt komisch nicht mit despektierlich gemeint, weil es ist ein echt toller Podcast.
Nein, Moment, hallo. Die Leute, die überhaupt einen Podcast machen und sich seit Jahren hier hinsetzen, jede Woche, da ziehe ich den nicht vorhandenen, gerade angezogenen Hut vor.
Ja, ja.
Weil Thomas und du, ihr macht das einfach gut.
Im Rahmen unserer Möglichkeiten.
ja, okay. Da sagen wir mal jetzt nicht zu.
Und die sind ja auch stark tagesformabhängig, sage ich mal. Das ist halt ganz einfach so.
Und gut, wir treffen uns jetzt samstags nachmittags.
Ja, richtig korrekt. Nein, ich meine, mal ist man gut, mal ist man schlecht drauf. Und gerade wenn man einen Podcast wöchentlich aufnimmt, dann bekommt der Hörer natürlich auch gewisse Performance-Schwankungen mit. Ne? Das ist ganz klar. Ne?
Also wie ich damals jeden Morgen zu hören war, zwischen 6 Uhr und 10 Uhr, oh, da haben einige Hörer damals angerufen im Sender und sagen, oh Gott, gib denen mal einen Kaffee.
Nimm den Mann vom Sender.
Ach nee, ich habe gute Musik gemacht.
Gut. Du meinst, das kompensiert dann die Moderation. Okay.
Ja, aber wenn die Leute im Stau standen und haben das gehört, war es eben ganz gut. Mhm. Gut, aber sonst wäre ich auch nicht 6 Jahre auf Sender gewesen, wenn ich so schlecht gewesen wäre. Ne?
Das ist richtig. Siehst du, ich war nur mal ein halbes Jahr im Stadtradio Göttingen zu hören und die haben mich dann auch immer nur aus dem Keller geholt, wenn ich was zu Technikthemen sagen sollte.
Wenn der Computer kaputt war, dann musst du es irgendwie reparieren.
Das nicht. Die haben dann immer so ein paar Technikthemen mit mir besprochen, aber ist auch schon lange her. Mein Gott, was ich alles audiotechnisch gemacht habe, ist schon interessant.
Aber ich weiß noch, meinen ersten Podcast, den ich gemacht habe, den ist jetzt 16 Jahre her. Mhm. 17 Jahre her. Da hatte ich ein 5 € Schwanenhals-Mikrofon, das du mit Klinke im Computer reingedrückt hast, hinten. Mhm. Und da habe ich dann kurz Zeit später dann so ein Gerät geholt, so eine Soundkarte, die man vorne in den 3,5-Zoll-Schacht reingetan hat oder diesen 5,5-Zoll-Blende. Mhm. Ne? So eine CD-Blende. Da konnte man dann SD-Karten reintun oder und sowas. Und da habe ich dann den Schwanenhals-Mikrofon dran gemacht, weil es gab noch keine vernünftigen Mikrofone, die man sich leisten konnte. Und dann hat mir doch jemand gesagt, nimm ein normales Mikrofon und schließ das per XLR mit Audio-Interface und sowas an. Ja, und dann habe ich doch mal Geld in die Hand genommen. Weil so ein Mikrofon war damals richtig teuer.
Und so ein Audio-Interface. Ja, und ich meine, wenn man mit so einem Projekt anfängt, weiß man ja auch nicht, ob man dabei bleibt. Ne?
Nee, ich war immer der Meinung, fang ruhig mit einem günstigen Mikrofon an, weil wer jetzt wie hier so ein Neumann-Mikrofon nimmt und mal 1.500 € für so ein Mikrofon bezahlt und dann das Ding in der Ecke legt, ist ein Idiot.
Mm. Ja. Ja, klar.
Gut, aber ich weiß nicht, wie viel, gut, ich bin ja auch Betreiber eines Podcast-Studios eben und ich weiß nicht, wie viele Mikrofone ich da rumliegen habe. Mhm. 40? 50? Keine Ahnung. Und ich probiere immer gerne Mikrofone aus, das ist immer schön. Und dann liegen die immer so doof rum. Eigentlich hätte ich ja gerne, dass die mir die zuschicken, ich teste die und kann die wieder wegkriegen. Aber leider ja, muss ich die immer kaufen.
Du, wir haben ja eine Plattform, wo uns sehr viele Hersteller zuhören. Und falls uns hier irgendjemand zuhört aus der Hersteller-Community, Sennheiser, Shure, wie sie alle heißen, fühlt euch frei, den Thorsten zu kontaktieren.
Weil das ist ja hier nur mein Nebenjob, mein Hauptjob. Ich konstruiere und entwickle ja Schwingungselemente für Mikrofone und Lautsprecher. Mhm. Also ich habe ja, sagen wir mal so, auch so diesen technischen Background dabei. Das heißt also, ich weiß, dass ein Neumann-Mikrofon gut ist und ich weiß, warum ein Mikrofon gut ist.
Mhm. Ja, ja, klar. Oh.
Und deswegen benutze ich, liebe ich dieses Mikrofon, aber ich benutze genau auch so XLR oder USB-Mikrofone, die sind auch genial. Guck mal, dein Mikrofon, was du jetzt hast. Du hast ja jetzt ein Shure-Mikrofon, SM7 USB oder wie heißt das?
Ich verwechsle immer die Buchstaben.
SM7B ist das XLR und das ist das
auch das von Shure. Das hat auch XLR, aber zu XLR hat es noch USB dran sozusagen. Das hat beides.
Und hör dir die Qualität an. Heute ein USB-Mikrofon oder, ja. Das ist doch genial.
Ja, ja, klar. Das ist
also Wahnsinn. Also ganz ehrlich, Shure, ihr habt super Technik gebaut.
Ja, und vor allen Dingen für den Preis, sage ich jetzt mal. Ne? Das Ding ist, ich meine, wenn man den Preis in Kontext setzt zur damaligen Zeit, wo wir beide angefangen haben, da hättest du für den Preis gerade mal das Kabel bekommen, so ungefähr.
Ja gut, ich habe jahrelang das Shure SM7B genommen.
Ja, das ist ja auch immer noch ein High-End oder besser gesagt, das ist ein Standard-Mikrofon.
Das Beatles-Mikrofon.
Mhm. Ja, klar, das wird ja immer noch gerne genommen.
Und das habe ich jetzt in vierfacher Ausführung in der Schublade liegen. Ja. Ja, weil ich sitze ja jetzt nicht im Studio, sondern sitze zu Hause bei uns hier im Schlafzimmer, weil da habe ich meinen Schreibtisch stehen und akustiktechnisch hier eben mit viel Stoff, Bett und sowas ist das ganz gut. Und hier hängt einfach nur ein Neumann. Und,
einfach nur ein Neumann, sagt er, ja.
Ich habe ja auch einen Mac Mini, der funktioniert.
Ja. Das hast du jetzt gesagt.
Ja, und sagen wir mal so, man muss ja auch sagen, wenn man sich damals ich habe meinen ersten M1 schon wieder verkauft.
Ja.
Weil die Technik geht ja so schnell weiter. Und
ja,
die Technik geht ja auch so schnell weiter beim iPhone 14, ne?
Das stimmt, aber nochmal auf den M1 zurückzukommen, das ist immer noch ein geiler.
Ich wollte den Übergang geben zum ersten.
Nein, hier gibt's keine Übergänge. Wenn ich ja mein Thema durchprügeln will, dann prügle ich ja mein Thema durch.
Nee, so, was war mit dem M1?
Der M1 ist ja nach wie vor ein super guter Prozessor oder ein SoC, wie man so schön sagt. Das ist ja auch
also mein Sohn benutzt meinen Laptop jetzt, also der ist damit weitaus zufrieden.
Ja, also da kannst du, denke ich mal, als Otto-Normal-Podcaster alle deine Bedürfnisse mit abdecken. Also absolut.
Ja. Ja gut, das Einzige was war, ich hatte einen 13 Zoll MacBook Air M1 und ich bin ja ein alter Mann. Ich bin ja schon jetzt 50.
Naja.
Das heißt also, meine Augen wollen einen größeren Bildschirm und deswegen habe ich meinen 16 Zöller geholt.
Mhm.
Ja gut, ich sitze jetzt vor dem 27 Zöller, aber als tragbares Gerät ist ein 16er einfach geil.
Was habe ich dir gesagt? Wenn du einmal einen 15 oder 16 Zöller hast, willst du nichts anderes mehr haben.
Ja, ich habe meinen 15er, steht ja hinter mir noch. Der funktioniert leider nicht.
Ja.
Batterie gewechselt und seitdem geht er nicht mehr an. Also wenn sich einer da auskennt, bitte info@gigcafe.de melden, der so ein Ding mal reparieren kann.
Genau. Du nützt quasi heute alle deine Sorgen, die du hast und kippst
sie. Ja klar, wenn ich schon Urlaubsvertretung mache.
Und kippst sie in den Podcast hinein. Aber ich glaube nicht, dass alle Probleme von unserer Hörerschaft gelöst werden können. Also das glaube ich jetzt nicht so.
Doch, aber so einige Probleme wollen wir die Hörerschaft ja gar nicht antun.
Nein, sie sollen ja hier etwas ablenken.
Weil zu Problemen kommen wir ja gleich noch, wenn ich die.
Ach, du baust jetzt gerade eine Überleitung, ich merke das schon. Oh, ne?
Gottes Mensch. Wir haben jetzt schon 15 Minuten gesprochen.
Haben wir das?
Ja.
Okay.
Ich gucke ja gerade auf StudioLink hier, ihr arbeitet ja hier mit StudioLink. Mhm. Und da steht jetzt 14 Minuten und fast 15 Minuten drauf.
Okay, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, über unseren heutigen Werbepartner zu sprechen.
Werbung.
Genau, wir machen jetzt ein bisschen Werbung und wir machen...
Da habe ich sowieso gleich nochmal eine Frage, warum so. Das überhaupt?
Nein, nicht. Warum wir Werbung machen?
Nein, da... Nein, weil warum Werbung können. Macht, weil dir die Affiliate-Links, beziehungsweise, Entschuldigung, weil die Amazon-Wunschlisten ja gar nicht benutzt werden, die ihr schön immer in den Shownotes stehen haben, die werden ja nicht benutzt, weil es wäre ja schön, überleg mal, der Thomas hat jetzt gerade Geburtstag gehabt, der Tobias hat jetzt bald Geburtstag, nächste Woche, und also eigentlich würden die ja gerne mal ein paar Kleinigkeiten vielleicht bekommen von euch Hörern, weil es sind da draußen ein Haufen Hörer, die das hören und die bekommen, wenn dann nur, boah, was habt ihr wieder für eine Kacke gebaut, aber so richtig mal ein Positiv, zum Beispiel schon, hier ist so ein kleines Gimmick, hier ist so ein kleines Lego-Figürchen, da würde sich ja Thomas oder Tobias super drüber freuen. Also benutzt unten bitte die
Amazon-Wunschliste. Das heißt, wie gut, dass du das gesagt hast. Und
ja, mir ist das egal, ich kann gerne einen draufkriegen. Übrigens, okay. Meine Lunchliste ist auch dabei. Ich habe aber erst im Januar Geburtstag.
Wie gut, dass du das gesagt hast, sonst heißt es wieder, wir betteln um irgendwelche Dinge.
Ja, aber ich bettel doch nicht für mich, ich bettel doch für euch.
Das ist gut, wir haben jetzt unseren Bettelsklaven vorgeschickt.
Nein, weil ich finde es immer schade, weil wir haben so viel, bei den Fragezeichen-Bot, haben wir immer so viel Hörer gehabt. Und es ist ganz am Anfang immer so gewesen, dass keiner, wenn, dann kamen nur negative Sachen drüber. Ihr habt wieder das falsch gemacht oder das. Wir haben ja nie behauptet, dass wir Ahnung von den drei Fragezeichen haben. Ja? Also wir hören das aus der Sicht von Erwachsenen, hören wir die drei Fragezeichen und labern darüber. War einfach nur zwei Kumpels, die darüber labern. Wirklich labern. Und das sagen wir auch ganz klar. Wir haben nicht da, und wenn, da gibt's super Podcasts, die einfach nur, die wissen genau, wann Justus M. gesagt hat und wann der ein gelbes Auto, wann der ein rotes Auto, wann der ein grünes Auto, interessiert mich doch nicht. Aber die wissen das genau und die sind super. Wir haben nie eine Rückmeldung bekommen, hey, ihr seid gut, ihr seid positiv, ihr seid, und dann hatten wir mal eine Zeit lang Patreon oder sowas, dann haben da auch welche da was bezahlt, das war auch schön. Aber das haben wir dann hinterher wieder weggenommen, weil das uns ein reines Hobbyprojekt war. Wir wollten auch keine Werbung drauf machen. Obwohl, wenn man jetzt den Fragezeichen-Pod hört, hört man davor Werbung, weil unser Anbieter, bei dem wir sind, ist der andere Anbieter, den ihr habt. Aber da kann man Werbung vorschalten und so finanziert sich wenigstens das Hosting dabei. Weil wenn wir keine Zeit haben oder wir haben ja keine Werbepartner wie hier, ne, die mal das Hosting, weil so viel Geld nimmt er ja auch nicht ein, aber das ist ja schon, dass man gerade das Hosting mal so ein bisschen das drumherum bezahlen kann, aber es ist auch nicht alles, weil ihr lebt nicht davon und ich lebe auch nicht davon. Könnte man ja vielleicht auch mal die Hörer drum bitten, hey, macht doch mal eine positive Nachricht, sagt, hey, ihr macht da Zeit, 549 Folgen, total super, macht weiter. Und 549 sind 5,49 €, die überweise ich euch mal oder schenke euch dafür einen Amazon. Das ist doch was Positives. Und nicht nur immer, ihr seid doof, ihr habt das falsch. Ich mache bestimmt heute eine ganze Menge Fehler.
Ja, aber dafür sind wir ja hier, hätte ich bald gesagt. Nein, Quatsch. Aber das ist normal, das ist menschlich, sage ich mal. Ne? Und wir haben auch niemals in Anspruch genommen, dass das hier eine Hochglanzproduktion ist. Wir sind uns quasi treu geblieben in den jetzt 11 Jahren mittlerweile, die wir das gemeinsam, also Thomas und ich, gemacht haben. Und ich sag mal auch, wenn wir das Projekt von heute so neu starten würden, hätten wir wahrscheinlich ganz, ganz, ganz wenige Hörer.
Aber ihr habt ja auch einige Hörer in Düsseldorf, das muss man ja ganz auch klar sagen. Ne? Also alle, die uns jetzt hier über Stream.de, radiodüsseldorf.de hören, schöne Grüße. Ihr hört uns live donnerstags abends ab 22 Uhr.
Ja.
Und wer 22 Uhr ein Radio anmacht, ein Streaming-Radio anmacht und das hört, super, herzlichen Glückwunsch, ihr seid super.
Ja, wir haben es mal umgedreht, wir verwerten unseren Podcast im Radio und das Radio verwertet ja sonst immer ihre Produkte im Podcast und wir haben das mal umgedreht.
Das stimmt. Gut. Also immer nur denkt dran, die Leute, die meckern, die haben es geschafft, im Radio zu kommen. Ihr nicht.
Entschuldigung,
das war jetzt provokant.
Ja, gut, aber jetzt bin ich ja ganz rot geworden. Jetzt übergießt du hier unser Projekt mit Lobpudelei. Okay.
So, Werbung.
Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich dich gar nicht eingeladen. Ich werde ja ganz genannt und schäme mich gerade hier in Grund und Boden.
Gut, aber ich will gleich eine Frage stellen zu dem Produkt, weil ich sehe hier, wer Werbepartner ist.
Ich hoffe, du stellst mal eine Frage, die ich beantworten kann. Das hoffe ich jetzt mal. Okay.
Mein Podcast heißt Warum? Und genau diese Frage stelle ich gleich.
Einer deiner vielen Podcasts, okay.
Ja.
Ja, also wir haben Werbung, wie wir das jetzt schon zum vierten Mal gesagt haben.
Werbung.
Genau. Und wir haben heute zum zweiten Mal dabei die Firma Cyberpower. Und wer treuer Hörer von unserem Podcast ist, der wird festgestellt haben, dass wir die auch im letzten Jahr schon dabei hatten. Das zeigt natürlich auch, dass es gut funktioniert hat, sonst wären sie keine Wiederholungstäter. So, und jetzt muss ich mal kurz dahin klicken, damit ich das auch präsent habe. In der letzten Folge habe ich gesagt, dass es ganz wichtig ist oder man sich darüber Gedanken machen sollte, auch im Privatbereich mit USV-Systeme zu arbeiten. Und da gab es einen kleinen Aufhänger, den ich da eingebaut habe und ich nochmal darauf hingewiesen habe, dass es gerade für Besitzer von einem NAS-System interessant sein kann und es nicht nur kann, sondern es interessant ist, sich mit einem kleinen USV-System zu beschäftigen. Und dann kam eine Hörerfrage, ja, was nimmt man denn da? Auf was sollte man achten? Und was kostet das?
Tja. Oh ja.
Das ist eine sehr berechtigte Frage und dieser Frage möchte ich jetzt gerne nachgehen. Grundsätzlich ist es so, was hat man für Ansprüche? Wie lange soll das NAS-System weiterlaufen bei einem Stromausfall? Nach meiner Meinung ist es so, wenn man einen Stromausfall hat, der länger dauert, das kann man ja meistens nicht voraussehen, wenn sowas passiert, dann ist es sehr kostspielig, seine ganze IT-Infrastruktur längere Zeit zu betreiben, wenn man das mit Batteriesystemen machen möchte oder Akkuzellen machen möchte, gerade für den Privatbereich.
Ja, weil wenn ich überlege, ich habe hier meine Fritzbox, danach habe ich 2, 3 Nasslaufwerke da drauf und meinen Rechner noch.
Ja.
Wenn da der Strom ausfällt, weiß ich 100%, eine Platte ist kaputt.
Genau, und das kann man halt mit USV-Systemen unterbinden. Das heißt, wie du es eben schon richtig sagtest, wenn ad hoc ohne Vorwarnung der Strom ausfällt und ein NAS-System muss runterfahren oder kann ja dann letztendlich gar nicht runterfahren, weil dann einfach der Strom komplett weg ist, dann kann es passieren, wenn es unglücklich die Platte trifft, wenn sie gerade in einem Schreibvorgang ist, wenn der Schreiblesekopf an einer ungünstigen Stelle steht, etc. pp., dass die Festplatte einen Schaden bekommt. Wie gesagt, es kann passieren, die Chance besteht. Es kann auch passieren, dass die Software in irgendeiner Weise komplett durcheinander kommt, weil ein NAS-System ist letztendlich nichts anderes als ein Computer. Es läuft ein ganz normales, was heißt normales, ein angepasstes Betriebssystem auf dem ganzen und wenn das plötzlich den Strom entzogen bekommt, ohne jegliche Vorwarnung und das Ding mitten im Schreibprozess ist, was man bei einem zentralen NAS-System ja so gar nicht kontrollieren kann, weil man halt auch gar nicht weiß, wer in dem Moment alles drauf zugreift, dann kann es zu Datenverlust kommen oder auch letztendlich nicht nur zu Datenverlust, sondern auch zu Hardwareverlust. Wie gesagt, das kann passieren, muss nicht passieren. Und um das und um dem vorzubeugen, sollte man sich mit einem USV-System auseinandersetzen. Und da gibt es ja so Vorurteile, Mensch, das ist ziemlich teuer, das ist für den Privatanwender gar nichts.
Das dachte ich auch immer.
Das war mal so vor zig Jahren, aber ich möchte auch dem Hörer gleich einen Tipp geben, was er einsetzen kann, wenn er das zum Beispiel nur so einsetzen möchte, dass das ganze System automatisiert und geordnet runterfahren kann.
Also es merkt dann automatisch, dass der Strom weg ist.
Ja, da muss aber eine Bedingung zu erfüllt sein, damit es das System feststellen kann. Das USV-System und das NAS-System muss miteinander kommunizieren. logischerweise. Mhm. Weil wenn man sich nicht unterhält, kann man auch keine Veränderung feststellen.
Also sind dazwischen irgendwelche Kabel dann noch oder was? Oder
das ist geht korrekt. Das
über den Stromkabel?
Nee, das ist verbunden miteinander. Und dazu muss ein Protokoll vorhanden sein, das sogenannte SNMP-Protokoll. Das bedeutet Simple Network Management Protokoll. Und dieses Protokoll muss dementsprechend das NES-System sprechen und natürlich das USV-System. Beim NES-System ist es relativ simpel, das sprechen quasi, ich sag mal so aus dem Bauch heraus, 95% aller Systeme. Also da ist man mit QNAP, mit Synology, Asus, Tor, wie sie alle heißen. Auch
die, auch hier so meine Westdigital, diese NAS-Platten?
Das kann ich dir also nicht genau sagen.
Da gibt es ja diese Book-Platten.
Weiß ich nicht, ob
gut.
Das...
hau ich ihn auf den Glatteis.
Ja, weil ich kann ja immer nur für das sprechen, wo ich dementsprechend die Produkte auch im Einsatz habe und wo ich jetzt aus dem Kopf weiß, dass es halt funktioniert.
Also die QNAPs und die Synology.
Die auf jeden Fall, Asus Tor auch, und es gibt auch noch viel günstigere NAS-Systeme. Also dieses SNMP ist quasi ein relativ niederschwelliger Standard, der sehr oft...
Aber wenn ich dich immer höre, dann kann ich doch sagen, bleib doch bei meinen Synology oder QNAP, weil das, da habt ihr ja schon mal Erfahrungen drüber gemacht, die sind doch gut.
Natürlich sind die gut. Aber das ist halt so, dass jeder auch andere Ansprüche hat. Es gibt natürlich auch Nutzer, die möchten nur ein relativ simples System haben, was wenig kann, was nur eine zentrale Datenablage ist und was jetzt die ganzen zusätzlichen Features von QNAP gar nicht oder die gar nicht genutzt werden. Und da muss man jetzt natürlich nicht auf ein QNAP-System gehen. Da gibt es günstige Lösungen, sage ich jetzt mal. Aber das ist
gut. Nächste Step ist eben, wie die Kommunikation. Da gibt es eben dieses S so und so so und so, was ich mir sowieso nicht merke. Aber kann ich bestimmt in den Shownotes nachlesen.
Ja. Also dieses Simple Network Management Protokoll, das ist der Knackpunkt, wo man darauf achten soll. Dieses Protokoll muss das NAS sprechen und das sollte oder es muss auch, um die optimale Funktionalität zu gewährleisten, das USV-System sprechen. Und ich habe mal exemplarisch von CyberPower mir ein System rausgesucht. Das ist nämlich das CyberPower UT850EG, also EG für Erdgeschoss, nein, also wie Erdgeschoss, nicht für Erdgeschoss. und das ist sehr schön, oder das zeigt sehr schön, dass ein USV-System quasi nicht...
Und wie heißt das nochmal? Ich bin da ein bisschen böse. Weil ich
UT850EG. Und dieses System zeigt ganz hervorragend, dass ein USV-System nicht teuer sein muss, weil das Ding kostet gerade bei Amazon günstige 83 Euro.
Ach so.
Ach so, sagt er, ja.
Ich habe so 300 gedacht.
400? Naja, das ist natürlich geht nach oben ganz viel, aber wenn man nur sein NAS-System sicher herunterfahren möchte und davon sicherstellen möchte, dass kein Datenverlust existiert, reicht so ein System für 83 Euro komplett aus.
Muss ich dann für jedes NAS ein eigenes System haben?
Es gibt größere USV-Systeme, da kannst du natürlich mehrere koppeln, sage ich jetzt mal. Mhm. Das skaliert natürlich nach oben. Aber da ja NAS-Systeme oft auch räumlich voneinander getrennt sind, ist es meistens so, dass man dann zu jedem NAS-System auch ein kleines USV-System stellt.
Gut, aber wenn ich sehe, dass das NAS-System irgendwie 600 Euro kostet, kann ich auch nochmal 80 Euro für so ein Sicherungsding bezahlen.
Seine Daten sollten einen was wert sein, sage ich jetzt mal.
Oh ja, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, eine Festplatte zu jemand hinzuschicken, um wieder Daten hinzukriegen, ist teuer.
Die Platten, die du mir geschickt hast, die habe ich aber günstig abgerechnet.
Ja, aber ist ja auch ein firmentechnisch sind ja auch noch ein paar gelaufen und da
ja, ja, klar. Das ist teuer. Also wenn du das wirklich zu einem großen Dienstleister schickst, dann ist das relativ, nicht nur relativ, sondern es ist teuer. Da kann ich auch ein Lied von singen. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Gut. Aber vielleicht sollten wir noch ein paar kleine Worte zur Firma CyberPower verlieren, was vielen ja gar nicht so bekannt ist, dass CyberPower eines der führenden Hersteller ist im Bereich USV-Anlagen. Viele kennen den konkurrierenden Drei-Buchstaben-Konzern. Das ist quasi bei vielen so quasi im Kopf das Unternehmen für USV-Systeme. Aber CyberPower ist jetzt mittlerweile seit 25 Jahren am Markt und sie sind in 17 Ländern aktiv. Gegründet wurden sie in den USA. In Deutschland haben sie mittlerweile einen CEO, der 25 Jahre im Bereich USV-Systeme unterwegs ist und seit 10 Jahren bei CyberPower am Ruder steht sozusagen. Und der Mann, der lebt quasi USV-Systeme. Also den kannst du nachts um 3 wecken, der kann dir quasi alle Neuigkeiten, alle Standards runterbeten. Der ist quasi eine lebende USV-Anlage, der gute Mann. Also der betreibt das Ganze mit Leidenschaft. Also das ist wirklich interessant, was der an Fachwissen hat. Also der macht das nicht nur, um Geld zu verdienen, der macht das wirklich aus Passion und aus Leidenschaft. Da merkt man wirklich, der brennt für das Thema USV-Systeme. Und wofür auch die Firma CyberPower brennt, im Gegensatz zu einigen anderen Anbietern, die das Thema so ein bisschen vernachlässigt haben. CyberPower setzt auf Green Energy. Das bedeutet, sie sind jetzt nicht nur gerade aktuell auf diesen Stromsparzug aufgesprungen, auf den jetzt im Moment alle aufspringen, logischerweise.
Also sind wirklich nachhaltig.
Sie sind wirklich nachhaltig und sie haben bereits im Jahr 2011 damit angefangen, ihre Systeme aktiv ökologisch nachhaltig zu designen und zu gestalten.
Also die sitzen in der Nähe von München unter Schleißheim, ne? Das heißt also, wenn die schon 2011 angefangen haben, haben die wirklich früh angefangen.
Also mit dem Thema Green Energy, mit ihren Systemen sind sie schon lange im Markt sozusagen und machen das schon etwas länger. Aber diese aktive Verbesserung und das Gestalten besserer, energieeffizienterer Systeme, damit beschäftigen sie sich quasi seit 2011. Und damit heben sie sich nach meiner Meinung von den konkurrierenden Unternehmen signifikant ab. Andere betreiben das Thema zwar auch, aber nicht in dieser Tiefe und in dieser Effizienzstufe. Sie haben da eine Menge Patente bekommen auf das Ganze und die Lösungen, die sie quasi verbaut haben, die sind quasi alle patentiert und von anderen so jetzt auch nicht einsetzbar. Und im besten Fall sind sie zu vergleichbaren Produkten bis zu 93% energieeffizienter unterwegs. Und das passt natürlich gerade in die heutige Zeit sowieso rein. Und wenn ich halt gerade solche USV-Systeme einsetze und das gerade in einem größeren Umfeld mache, ist es natürlich wichtig, auch Energie zu sparen. Ja, das ist ganz klar. Also, das ist ein Kernmerkmal der CyberPower USV-Systeme. So, und ganz zum Schluss noch eine ganz kleine Erklärung, weil ein Hörer noch danach fragte, es gibt ja jetzt im Moment diese exorbitant großen Akkusysteme von,
die man so gerne in der Werkstatt nimmt und ihre Kreissäge dran macht.
Also diese Henkelmänner etc. pp. Ne? Und da hat einer gesagt, Mensch, das kann ich auch als USV-System nehmen. Da habe ich nur gesagt, falsch. Weil dieses System ist nicht dafür geeignet, autark, instantan quasi einzuspringen und automatisiert einzuspringen. Die kann ich dann nur einsetzen, wenn der Strom quasi schon ausgefallen ist und ich muss die manuell in Betrieb nehmen. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck einer USV-Anlage. Eine USV-Anlage.
Die Dinger sind aber auch, muss man sagen, nicht schlecht. Ne? Also ich habe immer so für 14 Tage so ein Ding gehabt, weil ich einfach mal in der Garage die Dinge ausprobieren wollte in meiner Holzwerkstatt und es hat funktioniert. Ne?
Also die sind für den Einsatzzweck, für den du die Dinger nutzen wolltest, optimal.
Aber das sind keine
USV-Systeme. Nein.
USV-Systeme.
Weil USV-Systeme haben eine ganz andere Grundkonzeption und sie springen quasi instantan sofort ein, wenn der Strom weg ist, nahtlos. Und das können diese großen Power-Systeme oder diese großen Powerbanks gar nicht leisten, von der Grundkonzeption her. Und dazu kommt, bei CyberPower ist es so, dass man aber die USV-Systeme von CyberPower zum größten Teil auch als Powerbank benutzen kann, weil sie USB-Ausgänge haben. Also da ist das Ding wiederum umgedreht gestaltet, da geht das wiederum. Also von daher ist es auch ganz interessant, sich ein Cyber-Power-System anzuschauen mit USB-Ausgängen, weil das ist gleichzeitig auch eine große Powerbank.
Also wirklich Link, weil da muss ich mich mal hundertprozentig nochmal mit reinarbeiten, weil ich habe so ein Ding noch hier zu Hause noch nicht.
Ja, da müssen wir uns auch nochmal drüber unterhalten, hast du recht. Zumindest empfehlen wir allen Hörerinnen und Hörern, sich mal auf cyberpower.de umzuschauen und auch schwerpunktmäßig sich mal mit dem Thema Green Energy auseinanderzusetzen, weil da heben sie sich wirklich von den marktbegleitenden Produkten signifikant ab. So, gut, jetzt schließen wir den Werbeblock. Das war ja.
Leider ist die Werbung sehr gut gerade bei mir. Weil ich google gerade nebenbei, wie teuer so ein Ding ist, Lieferzeiten.
Ja.
Nein. Ne, und das ist das. Und wenn ich dann die Preise sehe, hey,
ja?
Scheiße, die Singer sind gut. Ja, gut. Ja. Wir sollten weiter podcasten und ich sollte nicht hier auf den großen A drücken, zu kaufen. Okay, dann. Werbung Ende.
Genau, Werbung Ende. Es war ja auch ein recht langer Werbespot.
Der aber kleine 2 Minuten Werbespot.
Wir versuchen ja auch immer einen Mehrwert und irgendwelche Inhalte zu verpacken und jetzt nicht einfach nur einen Werbespot runter zu rasseln, sage ich jetzt mal. Deswegen. Ja.
Ja, iPhone 14.
Jetzt kommt's. Das ist jetzt der fünfte Anlauf einer Überleitung, die du gerade
machst. Ja, ich will endlich, dass weitergeht. Ne?
Also, du willst, dass es weitergeht.
Das Problem ist, bei Stream.D sind die Sendungen auf 2 Stunden begrenzt.
Das könnte heute also knapp
werden. iPhone 14, Apple verlagert Teilfertigung nach Indien. Es gibt ja ein paar Gründe dafür, ne?
Ja, und ich sage mal, das ist jetzt der kleine Lichtstreifen am Horizont, den ich hier quasi als erstes Thema mit eingefügt habe. Wir sind sage und schreibe beim ersten Thema angekommen. Ist ein
36
Ding.
Minuten.
Ja.
Also ihr wisst, warum wir so lange telefonieren.
Ja, wie gut, dass es Flatrates gibt. Aber anyway, Apple verlagert die Produktion nach Indien oder Teile der Produktion, das ist ganz wichtig, Teile der Produktion, weil Foxconn hat es ja schon vorgemacht und Foxconn hat ja schon die ersten Fabrikationsstätten in Indien errichtet und die sind auch mittlerweile schon in Betrieb. Und jetzt ist der zweite Zulieferer Pegatron nachgerückt und Pegatron hat jetzt die iPhone 14 Produktion zum größten Teil nach Indien verlagert in eine Fabrik, die 7000 Mitarbeiter beinhaltet sozusagen.
Gut, ne? Aber wenn man die 7000 Mitarbeiter sieht gegenüber 200.000 Mitarbeiter in China?
Zwischen 220 und im Maximalfall 300.000 Mitarbeiter in China.
300.000, das ist ein Oh Gott.
Das ist Wahnsinn und das ist auch ein toller Einwand, den du ja gerade eingeworfen hast, weil diese 7000 Mitarbeiter sind in Anführungsstrichen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist halt leider so. Und es ist auch so, dass derzeit nur die iPhone 14 Produktion verlagert worden ist. Die iPhone 14 Pro Produktion bleibt weiterhin exklusiv in China.
Warum nur die iPhone 14? Weil die Abnahme von 14 in Indien eher ist als die von Pro?
Nee, die Abnahme ist halt so, dass, dass der geringste Teil überhaupt in Indien verbleibt von den 14er Geräten. Ich denke mal, dass die Fertigungsinfrastruktur erstmal so aufgebaut worden ist in Indien und dass die Umrüstung der Maschinen noch so schnell nicht möglich war. Dazu kommt ja noch, dass die beste Fabrik ja nichts bringt, wenn du nicht die Zuliefererkette auch dort aufgebaut hast. Also es nützt ja nichts, wenn du da irgendwo in die Pampa ein Pegatron-Werk hinbaust und du trotzdem noch deine Zubehörprodukte aus Fernost beziehen musst. Du musst ja auch vor Ort deine Infrastruktur aufbauen, drumherum sozusagen.
Ist bei den 300.000 dann bei Foxconn die Infrastruktur dabei?
Nee, das ist ja nur der reine Fabrikationsstandort. Die haben also ja trotzdem noch
Zulieferer sind nochmal da drauf.
Ihre Satellitenfirmen quasi, die sie beliefern. Ne? Aber dass diese ganzen Satellitenfirmen, die sind ja halt zum größten Teil auch in China ansässig. Und dadurch ist es natürlich, wenn man nicht gerade diese No-Covid- oder Zero-Covid-Strategie fährt, ist es natürlich auch möglich, da eine optimale Lieferkette am Start zu haben. Und diese Lieferkette muss man natürlich erstmal replizieren nach Indien. Und das ist natürlich auch sehr komplex. Ne? Das ist halt so. Und es gibt natürlich sehr viele Lichtblicke. Mittlerweile ist es ja so, dass es nochmal ein Statement gab von der indischen Regierung und auch nochmal von Foxconn, dass sie quasi auch nochmal Pläne aufgesetzt haben, Fabriken aufzurüsten mit Manpower und mit Frauenpower sozusagen. Und dass sie innerhalb
also mit Manpower.
Genau. Und dass sie innerhalb der nächsten 2 Jahre in einer Foxconn, wir sind jetzt von Pegatron weggegangen zu Foxconn thematisch, und sie versuchen halt innerhalb der nächsten 2 Jahre weitere 55.000 Mitarbeiter an den Start zu bringen in Indien. Wiederum, wenn man das in Kontext setzt zu der iPhone City, ne, ist das auch relativ wenig. Aber es bewegt sich was und sie versuchen ja massiv ihre Produktionsstätten zu diversifizieren, was ich auch für wichtig halte, auf jeden Fall.
Wenn man das in China sieht, was gerade da abläuft, da muss man schon wirklich auch ein paar Standorte haben, die auch nichts miteinander zu tun haben.
Ja, allein, wie gesagt, um Risiken zu verteilen, um politischen Problemen aus dem Weg zu gehen. Allerdings ist es auch so, sie können nach meiner Meinung das Land China niemals komplett verlassen. Allein schon deswegen, weil es ein wahnsinnig großer und wichtiger Absatzmarkt ist für Apple. Mhm. Und sie können halt nur Risiken verteilen und sich immer weniger abhängig von China machen. Das ist das. Ne?
Ja, aber wenn man jetzt sieht, du hast ja gesagt, 55.000 will ja Foxconn alleine in den nächsten 2 Jahren noch einstellen.
Ja.
Weil ich weiß ja nicht, wie in Indien das mit der Covid ist. Aber in China ist ja gerade, die haben ja diese 0%, also
Zero-Covid-Strategie, wie man so schön sagt.
Genau. Ja. Mhm. Und den laufen die Leute ja gerade in Scharen weg.
Ja, und das Problem ist auch, dass diese Information, die da rauströpfelt, im Moment sehr langsam kommt. Wir wissen ja eigentlich gar nicht so hundertprozentig, was da wirklich abgeht. Ne, es gibt da sehr viele Berichterstattungen. BBC hat da exklusiv berichtet, aber sie haben halt Reporter vor Ort gehabt, die auch gezeigt haben, dass da zu Fuß die Leute abhauen. Und das sind nicht nur 1, 2, sondern da geht es um Tausende, die das Betriebsgelände verlassen, weil sie halt diese Bedingungen, die dort herrschen, nicht mehr ertragen können und wollen, weil ja dieser Closed Loop dort praktiziert wird, arbeiten, essen, schlafen, in beliebiger Reihenfolge, sage ich jetzt mal. Und ja.
Man muss aber sagen, jetzt alle Leute, die das jetzt hören, oh, ich bin über Jahre da eingesperrt. Nein, nein, nein. In China sind die Arbeitsverträge so, dass die immer 3 Monate gelten. Das heißt also, die Arbeitsverträge laufen maximal über 3 Monate. Mhm. Das heißt also, danach müssen die auch diese Firma verlassen. Und wenn es nur einmal raus, wieder rein ist. Aber sie müssen diese Firma verlassen nach 3 Monaten. Das ist auch oft so, dass die 3 Monate voll durcharbeiten und dann sind sie 1, 2 Monate zu Hause und danach gehen sie wieder für 3 Monate hin. Mhm. Aber jetzt läuft das ja gerade so auf, dass die ja die Schlafsäle, die sie ja normalerweise haben, überfüllt sind, weil viele natürlich auch außerhalb der Firma, also ein bisschen außerhalb da wohnen, da essen, sich da Essen holen. Und jetzt dürfen sie ja noch nicht mal das Firmengelände verlassen. Das heißt also, das Problem ist, die können zwar da drin arbeiten, aber diese ganze Gebiet hat ja einen Stopp. Mhm. Und das heißt also, sie bekommen auch gar nicht genug Essen angeliefert. Sie bekommen gar nicht genug Klempner, sagen wir mal, zu blöd, die Toilette sauber oder die Putzfrauen, die kommen gar nicht mehr drauf. Das heißt also, es versifft gerade die Fabrik und die bekommen zu wenig Essen. Und das ist gerade das, warum viele, viele, viele abhauen.
Ja, ja klar, weil die Bedingungen halt sehr, sehr schlecht sind. Und sie hatten ja Bonuszahlungen ausgelobt sozusagen und die waren sehr, sehr hoch und man muss sich vorstellen, dass das circa 2000 Euro plus waren und sie haben aber als monatliches Gehalt so circa 500 Euro. Da kann man ja halt sehen, welche Summen da aufgerufen worden sind. Und
also selbst, wir haben eigentlich mehr als das Doppelte an Gehalt bekommen.
Weiter, ja. Und selbst diese Summen hat die meisten Arbeiter oder sehr viele Arbeiter nicht dazu bewogen, dort zu bleiben. Und das zeigt natürlich auch, wie schlimm diese Situation dort sein muss. Und ich denke, diese Situation wird allgemein derzeit so ein bisschen unterschätzt. Ich denke, das geht schlimmer ab, als man sich das so vorstellen kann.
Ja? Aber deswegen ist ja auch Apple so weit, dass die sagen, wir müssen da was dran machen und gehen auch deswegen nach Indien, oder?
Ja, das ist ein Grund, natürlich.
Weil es kann ja nicht nur sein, weil Apple baut sich doch auf, wir sind die Besten, wir sind die Grünsten, wir sind Regenbogen ohne Ende. Mhm. So stellen sie sich ja dar. Mhm. Ich bin selbst Apple-Jünger, ne? Also, hallo. Aber, und dann kommt sowas wie in China, die Fabriken, die versiffen, die Leute hauen ab, die Leute kriegen nicht genug zu essen, das kann doch nicht in deren Sinn sein. Mhm. Das heißt also, die werden da schon irgendwas machen und wenn die Leute sagen, ja, die Apple macht ja nichts und wir müssen jetzt für 1500 Euro ein iPhone kaufen und die Leute verhungern da in der Fabrik, ich denke mal schon, dass Apple da schon einiges macht und versucht zu machen, aber in China erstens ja so weit weg, zweitens ist China nicht gerade bekannt für Demokratie.
Du kannst dich halt auch als großer Konzern nicht gegen staatliche Bedingungen auflehnen und du kannst dich dem nicht widersetzen, das ist halt so. Und Apple kann zwar auf Foxconn einwirken und das verändern, was in Foxconns Hand liegt, im Handlungsspielraum liegt, aber alles das, was regierungstechnisch vorliegt, da kann Apple, sagen wir mal, zu 99% nichts dran ändern.
Das ist so. Darum sage ich ja. Dann versuchen sie das eben auf mehrere Länder, auf mehreren Standorten zu verteilen. Ich denke mal, dass Indien nicht der letzte Standort sein wird.
Nein, ich meine, sie haben ja in Vietnam auch schon aufgebaut und auch schon Fabriken aufgebaut. Brasilien ist auch ein großer weiterer Produktionsstandort. Also da
Deutschland wird auch produziert, Apple-Produkte?
Da wird meistens entwickelt im Bereich der Power-Management-Chips, 5G-Chips etc., aber ist auch ein Standort für Komponenten, für Zuliefererkomponenten, sage ich jetzt mal. Aber Endfertigung, glaube ich, findet in Deutschland nicht statt, sondern nur Komponenten. Gerade auch im akustischen Bereich, sage ich jetzt mal so.
Gut. Ja. Nee, aber wenn man dann auch sieht, zum Beispiel den Mac Pro, der wird ja komplett in Amerika geproduziert, soweit ich weiß.
Endproduktion wird dort gefertigt. Mhm. Ja, aber das heißt ja nicht, dass auch wiederum alle Produkte lieferbar sind.
Nein.
Ne, aber da ist die Endfertigung. Ja, genau. Mhm.
Aber bin ich mal gespannt auf den neuen.
Ich auch. Aber das Thema machen wir jetzt nicht mehr auf. Das ist so ein Dauerrunning-Gag bei uns in einem
Endfunk. Das ist auch so ein Teil, was ich mir nicht leisten kann.
Ja, aber trotzdem ist man ja gespannt, wie das Ding aussieht. Ne? Also, ja. Das ist so. Ich meine, ich werde mir auch kein Porsche 911 leisten können, aber ich bin trotzdem gespannt, wie das neue Modell aussehen wird und interessiere mich trotzdem dafür. Ne? Als Beispiel. Sagen wir mal
so, ich bin eher der Elektroautofahrer.
Ja, ich weiß.
Ja, aber trotzdem, von Porsche gibt es geile Elektroautos.
Ja.
Fahre ich aber trotzdem nicht. Ich fahre übrigens ein chinesisches Auto.
Sehr schön. Solange du nicht Tesla fährst, ist meine Welt in Ordnung.
Ich fahre ein englisches, chinesisches Auto.
Ja, gut. Aber lass uns mal ganz kurz auf das Thema zurückkommen mit der Zero-Covid-Geschichte. Mhm. Auch nochmal zu sehen, wie dramatisch dieses Thema ist, dass Apple erstmals dazu eine Pressemitteilung rausgegeben hat. Und Apple gibt halt, gerade wenn es um Krisensituationen geht, sehr ungerne Pressestatements raus. Und dort haben sie geschrieben, dass die iPhone-Produktion nicht auf normalem Niveau ist derzeit. Mhm. Also das ist so die Kernaussage dieser Pressemitteilung. Und das zeigt natürlich auch, dass die Kacke richtig am Dampfen sein muss, mal auf gut Deutsch gesagt. Wenn sich Apple dazu genötigt fühlt, dementsprechend eine Pressemitteilung rauszugeben. Und das sieht für das Weihnachtsgeschäft gar nicht gut aus, weil derzeit sind Lieferzeiten für die Pro-Geräte zwischen 4 und 5 Wochen am Start. Und das wird knapp.
Ich wollte schon sagen, wir haben jetzt den 12. November.
So ist es.
Also wir müssten jetzt bestellen, damit wir am 24. Dezember spätestens die Sachen da haben.
So ist es.
War ja auch, ging ja auch durch die Presse durch, wer einen AirPod Pro haben möchte zu Weihnachten, sollte sich den jetzt kaufen.
Da liegt es an einer ganz anderen Situation. Da hat ein chinesischer Zulieferer massive Probleme und kann die Dinger gar nicht mehr liefern. Das heißt, er beliefert Apple nicht mehr mit AirPods Pro. Ich glaube, das war die Firma Cortec, die auch dementsprechend AirPods Pro produziert. Es ist nicht, Gott sei Dank, nicht der einzige Lieferant, aber es ist einer der Kernlieferanten, der Kernproduzenten, und die liefern absolut keine AirPods Pro mehr aus derzeit.
Ich liebe meine AirPods Pros.
Ja, und vor allen Dingen, das ist auch ein tolles Produkt für Weihnachten. Das ist jetzt nicht zu teuer, man kann es gut verschenken.
Also du schenkst mir einen, das ist gut, dann habe ich ein neues. Nein, die Dinger sind teuer, aber die sind einfach...
Die sind Preis, gut, die sind teuer und gut.
Ich hab ein paar andere ausprobiert, schon alleine berufstechnisch. Ja. Und es sind nicht die besten, aber vom Preis-Leistung sind die schon gut.
Das Gesamtpaket, was da geboten wird.
Und außerdem, ich mache das Ding auf und es ist sofort mit meinem iPhone verbunden. Dieses Noise Cancelling ist nicht das Beste, aber es ist gut. Und ganz ehrlich, braucht man was Besseres?
Nein.
Möchte man 1.000er mehr bezahlen?
Nein.
Nein, ich höre da drüber Spotify. Entschuldigung, Spotify ist nicht die beste Audioqualität.
Das ist richtig. Es ist alles komprimierter Scheiß, der da rauskommt zum größten Teil.
Ja, man muss immer sagen, was will man haben, was bekommt man und was möchte man dafür bezahlen? Und dann ist natürlich, die Kette ist natürlich entscheidend. Wenn da ein großes Ding zwischen macht, kann es trotzdem nur die kleine Qualität liefern.
Genau.
Weil ich kann einen 2.000-Euro-Kopfhörer an Spotify dranhängen und werde immer nur noch Müll hören. Mhm. Aber mir genügt dieser Müll, weil der einfach mich beschallt. Ich will nicht sagen, dass Spotify Müll ist. Also, das war jetzt nur so. Mhm. Ich zahle ja auch für Spotify. Und ich zahle nicht für Müll. Okay. Habe ich jetzt wieder zurückgerudert?
Nee, aber dementsprechend diesen kleinen Themenkomplex.
Sollen wir mal Corona abschalten, weil Corona, ich habe keinen Bock mehr auf Corona.
Ich auch nicht. Aber das zeigt natürlich auch, dass Corona eine sehr weite Hand hat, einen sehr langen Atem hat und dass Apple jetzt mittlerweile auch massive Probleme hat. Wir hatten ja vor Monaten nie gedacht, dass Apple solche Probleme bekommen wird. Apple war die längste Zeit quasi in Anführungsstrichen fast resistent gegen diese ganze Geschichte. Hatte man zumindest den Eindruck. Und jetzt erwischt es auch in größeren Zügen Apple. Ne? Das sieht man.
Ja, ich finde das nur so lustig. Wir sind noch bei Corona. Corona hier in Deutschland und auch in Amerika ist so auf dem absteigenden Ast. Ne? Das heißt also, es wird alles, wir haben noch dicke Corona-Zahlen, trotzdem, die Konzerte sind Gott sei Dank wieder auf, man kann überall hingehen, man kann überall außer im Bus, Bahn ohne Maske rumlaufen und jeder denkt so, ja, Corona ist vorbei.
Ja,
wir haben November.
Corona ist
nicht vorbei.
Weil es medial im Moment kaum noch stattfindet. Wir haben andere Themen, worüber permanent gesprochen wird, die zwar auch thematisch behandelt werden müssen oder sollten, aber es dominieren halt im Moment die Ukraine-Themen halt, das mediale Geschehen. Und deswegen denke ich auch, ist in den Köpfen Corona bei vielen gar nicht mehr vorhanden in einer nötigen Form, die man dem Thema an Aufmerksamkeit schenken sollte. So sehe ich das.
Ja, aber so, auch mit dem Barcamp ist ja für März geplant. Das heißt so. Also die Leute, die ja hinkommen, brauchen keine Angst zu haben. Die bekommen dann ihr Geld zurück, wenn es nicht stattfindet. Mhm. Aber Geld ist ja ein gutes Übergang, ne?
Du baust ja Übergänge, das bin ich gar nicht gewohnt, dass hier Übergänge gebaut werden, aber okay.
Geld, wie war das, 1 Milliarde in eine Popcorndose?
Also du baust nicht nur Übergänge, du baust auch Teaser ein quasi. Du verrätst quasi die Pointe von dem ganzen Thema. Wer unseren Podcast kennt, der weiß ja, dass ich immer so ein Faible habe für solche Crime-Themen, in Anführungsstrichen. Letztens hatten wir über den Apple
Crime mit
der,
Time.
Genau, wir machen ja einen Crime-Tech-Podcast, hätte ich bald gesagt. Jedenfalls haben wir in der letzten Folge über den Mitarbeiter gesprochen, der so ein paar Millionchen abgezwackt hat. Das war ja auch ein sehr interessantes Thema. Aber jetzt geht es nicht um einen Apple-Mitarbeiter, sondern es geht um einen ganz in Anführungsstrichen ganz normalen Bürger, falls man davon normal sprechen kann.
Normal.
Der hat sich im Darknet ein wenig an einer Bitcoin-Börse bedient, illegalerweise, und hat sich über Jahre lang dort Bitcoins gezogen auf der Plattform Silk Road. Das ist wohl eine einschlägige Plattform im Darknet. Frag mich nicht, was da abgeht. Ich war noch niemals dort. Also
du kannst mir das nicht erklären, wie ich das mache.
Wenn ich das könnte, würde ich es tun, aber nur offline. Aber ich kann es auch nicht quasi offline tun, weil ich davon thematisch leider nicht den Plan habe. Ich kann es dir technisch nicht erklären, wie er die Bitcoins dort gestohlen hat. Dafür bin ich zu
50.000 Bitcoins gestohlen.
Ja, und das war zum damaligen Zeitpunkt, wo sie ihn erwischt haben. Bitcoin ist ja ein variabler Wert, oder der hat dementsprechend einen variablen Marktwert. Das war im November 2021, waren das 3,36 Milliarden US-Dollar. Der aktuelle Wert stand vor 3 Tagen, wo ich das recherchiert habe, ist leider nur noch 1 Milliarde US-Dollar.
Nur noch. Also sagen wir mal ein Drittel weg. Ne? Also ist nur noch ein 33% Wert. Aber überleg mal, du hättest letztes Jahr um die Zeit in Bitcoins investiert und hast jetzt nur noch ein Drittel.
Ja. Ja.
Und eigentlich sagt man, Bitcoin geht immer hoch und hoch und hoch und jetzt ist nur ein Drittel, ist auch schon irgendwie lustig.
Ja.
Aber 3,36 Milliarden Dollar geklaut.
Genau. Und das ist ja auch ich kürze das jetzt mal ab, ich will jetzt ja nicht noch über das Thema 30 Minuten sprechen. Zumindest haben die US-Justizbehörden und die dementsprechenden Ermittlungsbehörden, federführend war FBI in dem Fall, haben den Kollegen hochgenommen und haben dann dementsprechend seine Wohnung durchsucht. Es gab einige Verstecke, es gab einen Bodentresor etc. Aber letztendlich den Einplatinencomputer, sie haben ja namentlich nur Platinencomputer geschrieben, das kann jetzt vieles sein. Ja, ich sag mal Raspberry Pi oder sowas. Mhm. Und auf diesen einen Platinencomputer waren halt diese 50.000 Bitcoins. Und kurioserweise waren die im Badezimmer versteckt in einer Popcorn-Dose. Und die wurden jetzt beschlagnahmt. Der Straftäter hat die Taten zu 100% eingeräumt und ihn drohen jetzt erstmalig wahrscheinlich bis zu 25 Jahre Haft.
Ja, bin mal gespannt, was dann die Bitcoins wert sind. Aber werden die Bitcoins dann, sind ja im Darknet geklaut worden? Darknet finde ich ja immer so lustig. Eigentlich nur eine Internetseite, die nicht bei Google findbar ist, ist eine Darknet, ne?
Ja, ist aber sehr einfach runtergebrochen, aber.
Ja, gut, aber der ist ja so, wenn ich meine Internetseite nicht zur Verfügung stelle, sagen wir, ich kann ja bei WordPress sagen, hey, nicht findbar, gehört die zum Darknet.
Ja, ich glaube, wir müssten nochmal eine Sonderfolge über das Darknet machen und über die strukturelle Organisation, wie das
funktioniert. Wir reden ja nicht davon, dass Darknet immer negativ ist.
Nein, im Volksmund ist natürlich das Darknet immer mit negativen Inhalten verbunden, Waffenhandel, Drogenhandel etc. Aber das hat es
nicht. Aber Darknet ist eben auch eine Kommunikationsplattform, wo wir ein Thema, was wir gleich haben, auch noch reinspielt.
Ja, haben wir noch? Okay.
Ja, China?
Okay.
Okay. Ja, aber wir sind ja immer noch bei 1 Milliarde im Popcorn-Dose.
Genau, und diese 1 Milliarde wurde dementsprechend beschlagnahmt. Was damit passiert, kann ich nicht sagen. Das geht auch aus dem...
Bitte bei mir überweisen. Zu mir.
Ja, aber vorher in Euros wechseln, ne?
Ist mir egal, ich nehme auch Dollar.
Ja, da sind wir nicht so kleinlich, ne?
Nee. Lire wäre vielleicht ein bisschen komisch, aber.
Ja, oder.
Und Reichsmark, 1 Milliarde Reichsmark wäre auch ein bisschen wenig.
Wenn ich mir die jetzige Inflation anschaue, sind wir bald wieder dort. Aber okay, das ist ein anderes Thema.
aber schnell überweisen, dann
Blitzüberweisung.
Dann kaufe ich mir einen Mac Pro.
Da muss man warten, auch, bis er da ist. Weil den Intel Mac Pro.
Für 1 Milliarde kriege ich jetzt schon Mac Pro von Apple.
Ja, hast du wieder so einen Prototypen-Kram, das will doch auch keiner.
oder man muss eigentlich nur im Café gehen, da liegen doch immer so Handys rum.
Bei den Hipstern meinst du, okay. Ach nee.
Nein, also, ich dachte.
Ach ja, damals. iPhone 4, ja.
Ist das schon lange her.
Wieso kommt mir automatisch der Gedanke, wenn du Kaffee und MacBook sagst, dass mir automatisch der Begriff Hipster in den Kopf kommt. Okay.
Ja, ich finde ja immer so lustig, was hat irgendjemand, ein Comedian, der so genauso heißt wie ich, hat ja irgendwann mal gesagt, ja, ich muss doch nur meinen Laptop aufmachen, mein Hipster-Kaffee daneben stellen, am besten kalt gebrüht und dann so tun, als ob ich arbeiten würde und eine Mütze aufziehen und ein Holzfällerhemd anziehen, dann bin ich doch Hipster. Weil keiner guckt ja direkt, ob der wirklich noch funktioniert, der Laptop.
Das ist korrekt, ja. Mhm.
Aber egal, wir schweifen ab.
Das können wir gut.
Ich habe letztens in Frankfurt mit meinem MacBook bei Starbucks gesessen und habe gearbeitet.
Ja, mein Gott, es kann vorkommen.
Aber ich glaube, ich gehe nicht als Hipster durch.
Da musst du deinen Bart noch etwas länger wachsen lassen.
Ja. Ja. Aber trotzdem, nein. Ich gehe vielleicht als 3-Hipster durch.
Ach so, okay. Ja, besser 3 als keiner, oder wie?
Nein.
Da sind aber, ja wieder die lustigen drei, zwei beiden, oder wie heißt das so schön? Die zwei Herren vom Grill, oder wie war das?
Das waren Damen, aber schon in Ordnung.
Ja, wir müssen das jetzt auf uns beziehen. Also wir sind die zwei Herren vom Grill.
Wie war das? Zwei Stühle, eine Meinung.
Genau. Ja, gut.
Hey.
Sie haben ihn quasi erwischt und er hat alles eingeräumt. Also von daher dürfte auch diese Verhandlung relativ glasklar ablaufen, weil er ist ja geständig gewesen. Das kann eventuell ja auch noch strafmildernd sein, dadurch, dass er geständig ist. Allerdings, die US-amerikanische Justiz ist, glaube ich, nicht dafür bekannt, dass sie unbedingt strafmildernd agiert, sage ich jetzt mal.
Ja, aber mich wundert nur gerade, bei wem hat er 50.000 Bitcoins geklaut?
Das kann ich dir nicht erklären, wie das funktioniert hat. Es ist eine einschlägige Plattform, diese Silk Road Plattform, und genau kann ich dir das nicht erklären.
Ja gut, es werden auch immer wieder Kreditkarten, Daten hin und her verkauft. Und
ja, klar.
Ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass meine Daten nicht dabei waren oder keiner oder mein Limit war so niedrig, dass keiner da was runterbuchen konnte.
Ja, also wie Kreditkartendaten geklaut werden, das könnte ich dir noch erklären. Das ist relativ simpel, aber diese Bitcoin-Geschichte, die kann ich dir jetzt halt nicht erklären. Ich fand es halt nur so interessant, weil halt da eine wahnsinnige Summe rausgekommen ist. 1 Milliarde zum aktuellen Zeitpunkt. Da kann man sich schon mal, wenn man es geschickt anfängt, einen ruhigen Lebensabend machen. Aber er hat es leider nicht geschickt angefangen. Das ist das Problem.
Ja.
Ja, gut.
Hätten Sie mal Siri benutzt.
Hätten Sie Siri benutzt, aber das nützt ja im Moment auch nichts. Weil sie halt im Moment Siri noch so lassen, wie sie ist, quasi. Im Moment, um Siri zu starten, muss man ja vor dem Wort Siri das Triggerwort Hey setzen. Hey und Punkt, Punkt, Punkt. Ich will das jetzt nicht sagen, dann springen wieder bei den Hörerinnen und Hörer.
Hey Siri.
Ja, danke. Jetzt hast du mal wieder einen Vorgarten gekackt. Super. Oder
Alexa.
Ja. Alexa, schalte das Licht aus, ja.
Alexa, mach laut Musik.
Aha.
Super. Ich habe Gott sei Dank hier meine Alexa rausgezogen.
Oder?
Ja, habe ich.
Jedenfalls hat mein Lieblingsjournalist Mark Gurman darüber berichtet, der bei Bloomberg tätig ist, in seinen Power-On-Newsletter, dass das Triggerwort
Hey,
wegfallen soll. Und das soll innerhalb der nächsten zwei Jahre passieren, also entweder schon nächstes Jahr 2023 oder spätestens 2024. Das hätte ich also eigentlich auch so in die Shownotes schreiben können. Warum schreibe ich da so einen Scheiß rein? Aber okay, ist mir jetzt gerade auch aufgefallen.
Ja, aber warum das Wort wegfallen lassen, also das Triggerwort wegfallen lassen? Dann hört ja Siri komplett immer zu. Das sonst, dann könnte man ja sagen, mach mal Licht an und dann sind wir Star Trek-mäßig, aber die sagen ja auch, Computer, mach mal das
und sie, sowas. Ja, aber ich meine, Alexa kannst du ja auch umbenennen in Computer, ja. Das geht ja auch. Ich denke, sie wollen halt zeigen, dass es halt einfacher ist zu interagieren, aber ich finde es halt negativ, weil nach meiner Meinung so Siri noch viel leichter anspringt und ich finde persönlich die Kombination aus dem Triggerwort davor, aus dem Hey und dementsprechend Siri, sinnvoll und wenn man das jetzt vereinfacht, wird wahrscheinlich der Sprachassistent wesentlich öfter anspringen, als man es effektiv möchte.
Also du weißt doch auch, ich fahre ja ein nettes, ich kann ja sagen, ich fahre ein MG und wie oft werden wir von diesem scheiß Bordcomputer gestört, weil der irgendwann mal wieder anspringt. Ja. Der hat normalerweise so eine Taste, die drückst du und dann kannst du sagen, hier, mach das Schiebedach auf oder irgendwas, ne? Mhm. Und irgendwie, dann kommt er wieder, ich verstehe dich nicht. Ja, können Sie das wiederholen?
Und da sind wir genau bei einem ganz wichtigen Punkt, den ich so sehe. Ich sage mal, der Sprachassistent von Apple hat ganz andere Probleme. Da muss man jetzt nicht diese Triggerwörter-Geschichte ändern. Sie sollten mal lieber daran arbeiten, dass er einen vernünftig versteht, dass er besser kontextbezogene Befehle versteht. Es gibt so viele Baustellen, die in Siri offen sind, die bearbeitet werden sollten. Da ist nach meiner Meinung das Triggerwort das kleinste Problem. Oder ich sehe vielleicht dieses Big Picture nicht, was dahinter steht. Das kann natürlich auch sein, aber derzeit sehe ich es so, Leute, das ist ein echt kleines Problem. Ihr habt ganz andere Baustellen.
Ich würde mal gerne eine Frage stellen an den Hörern. Sagt mal zu Alexa oder zu Siri, spielt Jazz. Welches Lied wird als erstes gespielt? info@geekcafe.de.
Das ist, glaube ich, aber auch relativ individuell, weil Siri...
Nein, es ist nicht individuell. Ich habe es an 10 verschiedenen Geräten mit 10 verschiedenen Clouds, war immer das gleiche Lied.
Okay, gut, muss ich mal testen. Und du sagst mir aber nicht, welches das ist und dann sprechen wir demnächst mal drüber. Genau. Da habe ich eine Hausaufgabe.
Ja, ja. Na, also wirklich, ich habe an 10 verschiedene mit Siri, also immer bei Spotify oder machen wir, ne? Oder bei Alexa, eigentlich, ja gut, es war immer Spotify hinter und die haben immer das gleiche Lied gespielt. Und es ist nicht bei mir, doch, es ist einer von meinen Like-Lieder. Aber das waren ja andere Accounts.
Ja, weil wenn es nur dein eigener Account wäre,
Nein, es war nicht nur mein eigener
Account. Okay, gut, weil dann hätte ich dir das erklären können, warum das so ist. Aber wenn es natürlich ganz andere Accounts gewesen sind, dann ist es natürlich interessant.
Na gut, aber wenn du jetzt sagst, welches Lied fängt als Jazzlied, welches kommt dir überhaupt in Sinn? Okay. Aber egal.
Jazz ist natürlich ein komplexes Thema. Es gibt ja ganz viele Unterarten von Jazz, Free Jazz, Funk Jazz. Da gibt es ja wirklich sehr viele Ausrichtungen innerhalb des Themas Jazz, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, und da gibt es natürlich wirklich eine ganze Menge Sachen. Und wer sich da ein bisschen informieren möchte über Jazz, also gibt es einen netten Podcast, der wird von Götz Alsmann gesprochen, Der geheime Garten. Des Jazz.
Götz Alsmann, riesen cooler Typ.
Also hört mal rein, ne? Das ist super Podcast. Kurzweilig, ihr hört viel Musik. Gut, wird vom WDR3 gemacht. Das heißt also, die haben keine Probleme mit GEMA.
So ist es. Die haben da ja ganz andere Möglichkeiten. Gut.
Dann sind wir weiter. Dann habe ich was so eingeschrieben, ne?
Ist ein Ding. Du hast ein Thema mitgebracht. Das bin ich auch nicht gewohnt.
Ein Thema ist gut. Du hast gesagt, nicht so viel, nicht so viel.
Ja.
Und ich bin erst gestern eingesprungen.
Ja.
Gut, es geht darum, die Woche kam meine Tochter mit einem Wisch nach Hause von der Schule. Mhm. Sie ist in Duisburger Schulen.
Ja.
Die bekommen iPads kostenlos.
Oh, super. Okay.
Ne, also wusste ich gar nicht, dass das letztes Jahr schon passiert ist, aber letztes Jahr haben die ein iPad 10,2 Zoll, 2020, achte Generation mit 32 GB Wi-Fi, kein LTE bekommen. Und dieses Jahr bekommen sie das 2021er, neunte Generation mit 64 GB Wi-Fi, LTE plus Einpencil Generation 1. Klar, 2 funktioniert ja nicht. Und eine Schutzhülle mit Tastatur.
Mhm.
Ich meine, Duisburg, Stadt Duisburg. Ich finde es erstmal geil, ne? Mhm. Aber die Stadt Duisburg hat so eine Förderung, die fast über, aber wir haben ja 130 Schulen in Duisburg. Und jetzt wird es nochmal mit 12.000 iPads.
Mhm.
Nochmal drauf. Und also, meine Tochter ist in der 6. Klasse, das heißt also, die können das iPad dann hinterher bis in Klasse 10 benutzen.
Mhm.
Und das ist doch einfach, man sagt ja, Duisburg ist so arm, aber ganz ehrlich, wir müssen doch unsere Kinder fördern.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Natürlich muss man wahrscheinlich auch so sehen, dass es natürlich auch nicht flächendeckend in Duisburg sein wird, logischerweise, sondern
doch, alle Schulen.
Alle Schulen, okay.
Alle 130 Schulen der Klasse 6 bekommen ein iPad. Also alle Schüler der Klasse 6 in Duisburg bekommen ein iPad. Und Stift und Tastatur.
Also auch in den Brennpunktgebieten wie Marxloh, sage ich jetzt mal, die bekommen auch dort ein iPad. Ja, ich meine,
also da gibt es die leckersten Döner, ne? Also,
nein, ich meine, wir wissen ja alle, die sich so ein bisschen mit Duisburg auskennen, dass das Marxloh so ein Brennpunktwohngebiet ist.
Ja,
das ist ja kein Geheimnis und das ist halt so.
Ne? Wir haben so zwar ein paar Ecken in Duisburg, aber lustigerweise ist Duisburg immer noch ein bisschen sozialer. Das heißt also, wenn du in Duisburg ein Problem hast, dann helfen die Leute auch.
Mhm.
Also das, und ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr gerne teilweise in Marxloh unterwegs, weil eben der leckerste Döner da gibt. Ja, und sagen wir so, ich brauche keine Brautmoden. Und das ist ja die größte Brautmodenmeile Deutschland, glaube ich, jetzt.
Wie in Marxloh?
Ja.
Okay.
Also, wenn du festliche Klamotten haben möchtest, musst du nach Marxloh. Also, und du kriegst da wirklich, also, die kommen aus ganz Deutschland, Belgien, Holland, alle dahin, um ihre Brautmoden zu kaufen. Und auch die Männer natürlich, ne?
Mhm.
Also, da ist, das hat sich sehr, sehr gewandelt. Und ganz ehrlich, ich kenne jetzt Marxloh seit 86 ungefähr, 1986. Und es ist jetzt sauber.
Mhm.
Also 86, da war Thyssen noch daneben, die Kuckereien noch voll im Betrieb. Und da konntest du, wenn du Wäsche draußen hingehangen hast, hier in Duisburg-Nord, vergiss das mal. Na, da hast du die dreckiger reingeholt, wie rausgehangen. Ne? Ja, wir sind jetzt nicht mehr in den 20er Jahren und 30er Jahren, aber jetzt, obwohl, wir sind ja jetzt wieder in den 20er Jahren, aber 100 Jahre später. Nee, aber du kannst heute, natürlich hast du überall Kriminalität, außer Frage, aber du kannst dich in Marxloh auch als Frau oder als Mann, auch als alter weißer Mann, so wie ich das bin, kannst du dich ohne Angst in Marxloh bewegen.
Okay.
Da gibt's andere Ecken. Frankfurt Bahnhof zum Beispiel. Ganz ehrlich, ich habe in Marxloh noch nie gesehen, dass sich jemand neben dir eingedrückt hat. In Frankfurt, so ist, ich bin in Frankfurt aus dem Auto eingestiegen und neben mir hat sich jemand einen Schuss gesetzt. Und das heißt also, viele reden schlecht über Marxloh. Aber du kannst genauso schlecht über anderen Städten sprechen. Das heißt also, ich will jetzt Marxloh nicht da hochstellen, weil vor kurzem haben sich mehrere Rocker da beschossen in Hamborn auf dem Marktplatz. Aber das gibt's überall.
Ja, diese Problemstadtgebiete, die hast du ja in jeder Stadt. Das ist halt so.
Auch Göttingen.
Göttingen gibt es den sogenannten Holtensender Berg, auch lieblich Prügelhügel genannt. das gibt es auch, aber das Image ist auch schlechter letztendlich, wie es wirklich dort ist, sage ich jetzt mal. Also das Problem hat Marxloh ja, wie du es eben sagtest, ja auch, dass dem
du kennst Marxloh, obwohl du 300 Kilometer weg wohnst.
Ja, auch negative Publicity ist Publicity. Das ist so.
Ja. Gut, aber ich wohne nicht, ich wohne oberhalb von Marxburg, ich wohne Stadtgrenze. Da sagen wir mal, meine Kinder wissen noch, dass eine Kuh nicht lila ist.
Mensch, da hast du jetzt was gesagt.
Und also das, bei mir auf der Straße sind zwei Biobauern.
Aber das heutige Learning, wie man so schön neudeutsch sagt, was ich aus dieser Sendung mitnehme, Kühe sind nicht lila. Es ist der Wahnsinn.
Und Duisburger Schüler bekommen iPads. Ja, aber meine Frage ist jetzt natürlich noch, wenn wir wieder von den Kühen wegkommen, sind das gleiche Chancen oder nur gleiche Grundlagen? Also wie ich zum Beispiel meinen Kollegen gesagt habe, ey, das ist total super, Duisburger Schüler bekommen alle, jetzt meine Tochter ist jetzt dabei, darum komme ich jetzt auf dieses Thema, bekommen ein iPad, dann bekommen alle Schüler in der Klasse 6. Das ist doch super, dann haben wenigstens alle die gleichen Chancen, weil gerade jetzt Corona-technisch haben wir ja mitgekriegt, dass nicht alle Schüler ihre Homeschooling machen konnten. Natürlich, wir haben hier kein LTE, wir haben nur Wi-Fi, viele haben gar keinen Internetzugang zu Hause. Aber sagen wir mal, ist dann nur die, dann haben wir doch trotzdem nicht alle die gleichen Chancen, aber die haben die gleichen Grundlagen, relative Grundlagen, oder?
Naja, ich sag mal so, du hast 10 Leute und drückst 10 Leuten einen Hammer und Meißel in die Hand und stellst sie vor einen Steinblock. Der hat quasi die gleichen Grundlagen und der hat das gleiche Werkzeug. Was diese 10 Leute daraus machen, das liegt an der künstlerischen Kreativität, an der Geschicklichkeit, an der Prägung oder an vielen Dingen. Und genauso ist es auch mit dem iPad. Was derjenige damit anstellt oder wie intelligent die Schülerin und der Schüler ist, das ist natürlich individuell. Sie haben letztendlich die gleichen Grundlagen, wie du das richtig sagtest, aber was sie da letztendlich mitmachen, das liegt immer auch an der, ich sag's mal so, wie es ist, an der Intelligenz, die sie haben.
Nicht nur die Intelligenz von den Kindern, sondern auch von den Eltern.
Ja.
Zum Beispiel, ich muss ganz klar sagen, ich wüsste noch nicht mal, wo ich ein Android-Handy anmache. Aber sagen wir so, und viele, gerade auch in Duisburg, muss man ganz klar sagen, ist die finanzielle Lage dann vielleicht doch nicht so, dass die, so wie wir hier, mehrere Apple-Geräte rumstehen haben und mehrere iPads irgendwo rumliegen haben, mehrere Stifte, mehrere iPhones. Überleg mal, ich habe jetzt hier das iPhone 13 Pro, ne, irgendwo hier liegen, oder genau vor mir liegen. Und ich bin ja von iPhone 4 angefangen. Das heißt also, die Möglichkeit haben ja viele gar nicht. Die wissen ja gar nicht, was Apple bedeutet. Und das, wenn du dann von so einem Android-Handy kommst, oder ich weiß es nicht, ich habe eben nicht die Möglichkeit, weil wir haben hier keine Android-Handys.
Ja, aber ich meine,
du kennst dich ja ein bisschen aus.
Du bist ja technisch so weit versiert, dass du auch locker, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, wenn du da mal eine halbe Stunde in dich gehst, dass du auch ein Android-Handy administrieren könntest. Also so weit schätze ich dich ein, dass du damit
umgehen kannst. Und andersrum auch, dass man vom Android-Handy relativ gut aus zum iPhone kommt oder zum iPad kommt?
Ja, das denke ich schon. Also es ist natürlich immer auch eine individuelle Frage, wie der jeweilige Zugang, wie du es eben sagtest, dazu ist. Aber ich denke, diese Problematik gibt es in jedem Bereich. Es kann auch sein, dass ein gut finanziell aufgestelltes Elternpaar oder Familie genauso schlecht IT beherrschen können wie eine nicht so gut aufgestellte. Natürlich ist es so, dass in sozial schwachen Familien, also finanziell schwachen Familien, der iPhone-Anteil wahrscheinlich nicht so hoch sein wird, sondern der Android-Anteil höher sein wird.
Es gibt ja auch super Android-Handys, da sage ich nichts. Ne? Und einige Bilder, die ich bekomme, sind besser wie mein iPhone.
Und das ist ja leider statistisch, oder was heißt, es ist ja auch statistisch erwiesen, dass so besser du sozial du gestellt bist, so mehr bist du auch in der Apple-Welt unterwegs. Das ist halt so. Weil auch das ganze Android-Spektrum ja wesentlich größer ist von der finanziellen Spannweite. Du kriegst ja Android-Handys, sagen wir mal, ab 150 Euro. Das ist ja bei Apple gar nicht zu realisieren.
Das dieses halt Club-Handy, was kostet das? Kostet genauso viel wie ein iPhone, oder?
Ja, das ist natürlich eine ganz andere Linie, ganz andere Liga. Aber ich sage ja, da ist diese finanzielle Spannweite sehr viel größer. Ne? Das ist halt ganz einfach so.
Ja, genauso wenn viele meckern, Apple-Laptops sind teuer. Ich habe mir jetzt einen Apple-Laptop, ich bin ja auf Apple, und das heißt also, die ganzen Zeichenprogramme, CAD-Programme, gibt es nicht für Apple leider. Das heißt also, und Parallels bei einem M2 oder, ne, ist nicht wirklich, oder ein M1 ist nicht wirklich, wirklich das Beste. Das heißt also, wir haben uns mal umgeguckt, was für ein Laptop würde ich gerne haben, damit ich vernünftig CAD drauf laufen lassen habe. Weil meine Söhne studieren auch, und das heißt also, die brauchen auch irgendwann so einen Laptop oder so einen Rechner. Die haben jetzt oben ihre Standrechner da, Gaming-Ding da, ich habe da keine Ahnung. Wenn Thomas immer höre, wenn er da von seinem Gaming anfängt zu erzählen, genauso wie meine Kinder, da schalte ich ungefähr so nach 2 Sekunden ab, weil ich habe nichts mehr verstanden. Ich weiß, der spricht die Sprache Deutsch. Oder Englisch teilweise, ne? Aber ich habe von den Inhalten nichts verstanden. Das ist Gaming, ne?
Ich sage das jetzt mal unter uns, wenn Thomas über den Bereich Gaming spricht, dann gehe ich mal Kaffee kochen. Aber das habe ich jetzt nur dir gesagt.
Nein, ich finde es total interessant, wenn da Leute da Ahnung von haben, ne? Und ich bin da ich bin Apple-Jünger. Das heißt also, Spiele sind bei mir raus. Solitär habe ich mal installiert und ich habe, glaube ich, was habe ich noch als Spiel drauf? Billard, das sind diese 2 Spiele. Ich spiele lieber mit dem Gerät und nicht mit dem Inhalt. Und ja, aber wenn wir uns angeguckt haben, ein vernünftiges Laptop von mit einer RTX 3000 oder 4000er Grafikkarte, also keine Gaming-Grafikkarte, sondern eine CAD-Grafikkarte. Ich glaube, Alexi Bexi hat da letztens irgendwas gemacht, auch mit so einer RTX 4000 oder 3000 keine Grafikkarte, was er drin hatte. Wenn ich dann gucke, was ich darf, also sagen wir, die M2-Grafikkarten sind ungefähr vergleichbar, nur die können es nicht, ne? Also, und wenn ich dann gucke, die kosten auch 4.000 Euro.
Wenn du in einen gewissen Leistungsbereich reingehst, ist es halt so.
Das kosten die genau das Gleiche, was ein vernünftiger Laptop kostet. Und in den in den Mediamarkt, Aldi-Bereich, die Rechner sind für 95% der Leute noch zu schnell.
Ja, für 95%. Für das, was die Masse damit macht, auf jeden Fall. Die machen ja halt Internetsurfen, Textverarbeitung, E-Mails.
Hier ein bisschen Audioschnitt, das kann ich auch mit dem billigsten Rechner machen, den es gibt. Für das, was wir ans Podcasten, wenn wir davon absehen, wenn wir dann hinterher mit Audioqualität, Änderungen und künstliche Intelligenz dabei, Rauschen wegnehmen und sowas noch alles. Ja, dann kommt auch der Rechner der M2 auch schon etwas länger. Aber für den Podcast wie hier zum Beispiel, wir nehmen hier bei StudioLink auf und packen dann das Ding wieder online. Da läuft, glaube ich, nur Euphonic drüber. Und das war's. Aber diese Euphonic-Tools sind ja irgendwo. Und wenn du die eben von Hand machen möchtest, dann brauchst du eben den Rechner. Aber das braucht doch keiner. Wie viele Leute machen dieses Videoschnitt und High-End-Audio-Gaming oder High-End-Audio-Gaming oder Gaming. Ja. Wenn man von den Spielen ab, und das ist, guck doch mal, was so eine blöde Grafikkarte kostet. Ne? 3060 Ti, 2000 Euro oder was. Aber das sind ja nur die Spieler. Aber was die ganz normalen User, wo ich mich eigentlich auch zu 98% drunter zähle, da könnte ich schon Aldi-Rechner für 350 Euro benutzen. Also heißt ja das nicht, dass, aber möchte ich mich ganz bös gesagt, am Aldi-Rechner für 350 Euro hinsetzen und nehme den in die Hand und kann den so drehen ohne Ende? Oder gehe ich dann mein HP oder mein Levonor oder mein MacBook schön in Alu gefräst und hab den in der Hand und hab wirklich einen Wert von 2.000 bis 3.000 Euro in der Hand und merkt, dass das so viel Geld ist.
Also, naja, du hast ja bei Apple das Gesamtkonzept, was du dir da kaufst. Du hast das ist halt so. Du kaufst ja nicht nur die Hardware. Rechner gehe,
Bei Windows ist jetzt genauso. Da muss man schon ganz klar sagen, Windows hat sehr, sehr gut angezogen, aber Apple sagt, ja, ich logge mich ein. Wen sage ich das? Ihr hört das ja, mir macht das ja auch alle. Du gibst deinen User ein, du gibst deine iCloud-Adresse rein, du machst dein Passwort rein, sagst du, das möchte ich installieren, gehst in den App Store einmal rein und dann hast du das Ding eine Stunde später mit allen Passwörtern fertig. Wenn ich noch an Windows 95 Zeiten ne? Also 1995 dann ändere.
Ja, ja.
Oh, wow. Also erstens habe ich da nur eine 1,2 Gigabyte Festplatte gehabt.
Ja, ja, ja.
Und ich habe 2 Tage gebraucht, bis der Rechner eingerichtet war.
Aber da war Apple auch noch nicht so weit, wie sie heute sind. Das muss man auch dazu sagen. Also wenn du da im Mac-Bereich unterwegs warst, da hattest du auch in vielen Bereichen Schmerzen. Die Schmerzen waren zwar nicht so groß wie bei Windows 95, aber auch der Mac hatte damals Defizite. Also das muss man fairerweise dazu sagen. Also
mein CD-ROM-Laufwerk musste ich nicht über Diskettenlaufwerk anmappen. Mein Mac konnte das schon.
Das liegt aber auch an einer grundsätzlichen Struktur vom Betriebssystem. Das kann man jetzt. Das muss ich schon sagen. Ne? Und Windows 95 war ja auch nur ein aufgesetztes grafisches auf DOS obendrauf. Es war ja auch kein richtig eigenständiges System letztendlich. Aber gut, ich will jetzt nicht über Windows 95 hier noch referieren.
Meinen ersten Mac habe ich gekriegt. 98 oder 99?
Okay.
Also ist schon lange her.
Mein ersten Mac, wo ich...
Moment, der erste Mac war noch älter, aber auf den ersten Mac, den ich gearbeitet habe, den ich damals neu geholt habe, war glaube ich 98. Mhm. Ich hatte noch den Macintosh 2. Mhm. Aber den habe ich von meinem Papa irgendwann geerbt. Aber das war wie Commodore 64. Also man hat eigentlich nicht drauf gearbeitet. Man hat da drauf gespielt, man hat da ein bisschen Textverarbeitung drauf gemacht.
Mein erster Mac war, den ich ehrlicherweise parallel zu der PC-Welt hatte. Also ich war nicht von Anfang an reiner Mac-Nutzer. Das war in den 90er Jahren auch gerade, wenn du, sage ich jetzt mal, unter Gleichaltrigen unterwegs bist, so gar nicht möglich, weil da die wenigsten mit Apple unterwegs waren. Da warst du dann eher so der Außenseiter. Also musste man, um zwangsläufig auch dazu zu gehören, einfach auch ein PC haben. Mhm. Aber meinen ersten Mac, den ich parallel betrieben habe, hatte ich 1987.
Ja. Ich glaube, den ersten, den ich mir richtig neu gekauft habe, war dieser bunte Laptop.
Ja, also, ja, okay. Das müsste 2000 gewesen sein.
Ja, den habe ich mir neu gekauft. In Blau habe ich mir den gekauft. Da gab es ja auch dann den passenden iMac dazu, aber ich wollte kein dickes Monitor-Ding da hinstellen haben.
Da gab es ja noch keine LC-Displays in dem Sinne. Gab es schon, aber die waren unbezahlbar. Da waren ja noch diese Röhrenmonitore weit verbreitet.
Aber dieser Laptop ist jahrelang als Soundmaschine noch bei mir als Podcast gelaufen. Und den habe ich dann an einem Mischpult angeschlossen und da hatte ich dann meine ganzen Sounds drauf. So Intro, Outro, Geräusche zwischendurch. Gott, das mache ich heute gar nicht mehr.
Ja, heute hast du eine...
Das habe ich im Mischpult drin.
Hast du ein Mischpult und hast du alles vorkonfiguriert. Ich meine, die Zeiten ändern sich logischerweise. Aber das ist ja auch gut so, dass sie sich ändern. Stell dir mal vor, wir hätten immer noch die Technik aus der Zeit.
Gut, aber was ich immer noch habe, ich habe immer noch ein iPad, wo ich noch zusätzlich Sounds drauf habe.
Ja, das bietet sich ja an.
Also, wenn ich jetzt überlege, ich habe hier vorne das Stream Deck stehen, da das iPad, da das Mischpult, oh Gott.
Ja, aber ich im Endeffekt...
Und das ist nur mein privates...
Wie einfach man heute schon Dinge realisieren kann, wo man früher quasi ganze Racks gebrauchte, ganze halbe Zimmer für brauchte, was du heute relativ simpel umsetzen kannst, mit relativ bezahlbarer Hardware. Ne?
Ja, aber gut, relativ bezahlbar. Aber ich kann von hier Radio fahren.
Ja, das ist
schon mal ganz gut. Oder podcasten, wie wir jetzt tun. So, willkommen beim Podcast. Und wir haben noch was? Haben wir noch was?
Das liegt an dir, ob du das Thema noch einstreuen möchtest. Also ich bin da ganz, ganz frei, sage ich jetzt mal.
Also eigentlich haben wir noch zwei Sachen. Eine, die wir noch angekündigt haben. Und zwar geht es darum um AirDrop. Apple ändert AirDrop, weil die so viel Druck gekriegt haben von der chinesischen Regierung. Weil die Demonstranten alles über AirDrop gemacht haben. Darum auch Darknet, wie ich gerade so gesagt habe. Ne? Und jetzt machen sie so, dass die müssen Apple bei dem Betriebssystem 16.1.1 wird zunächst in China eingeführt, dass AirDrop sich automatisch nach 10 Minuten abschaltet. Und das muss dann neu aktiviert werden. So dass die meinen, die Möglichkeit, sich zu kommunizieren und Daten hin und her zu schicken, soll eingeschränkt werden. Das ist auch.
Das war eine relativ simple und sehr niederschwellige Kommunikationslösung, wo du halt Inhalte, Dokumente, ich sag mal, der digitale Flugzettel oder wie es so schön heißt, der auch relativ einfach ausgetauscht werden konnte. Und dadurch,
aber wie viele Daten kannst du denn in den 10 Minuten rüberschicken? Da kannst du doch ganze Fernsehsendungen, ganze.
Ja, das Problem ist doch aber, du musst ja permanent, damit dieses AirDrop funktioniert, wenn sie dieses Update einführen, AirDrop wieder aktivieren. Und wenn du aber AirDrop auf permanent angestellt hast, dass sie alle Informationen automatisch annehmen, war eine sehr einfache und schnelle Kommunikation möglich, ohne dass du permanent aktiv das machen musstest. Das heißt, du konntest dich als Demonstrant in dieser Gruppe bewegen und hattest automatisch durch diese Einstellung AirDrop automatisch annehmen, die Inhalte, diese Informationen bekommen. Und das haben sie jetzt mit dieser Regelung unterbunden, dass du dich wirklich dazu aktiv entscheiden musst, Inhalte auszutauschen. Also sie erschweren es jetzt quasi, natürlich, diese Inhalte auszutauschen.
Meinst du, dass viele von diesen Demonstranten dann einfach nicht auf 1.1 gehen?
Kann sein, ich weiß es nicht.
Also es ist immer so, weil wir ja gerade gesagt haben, dass China sehr, sehr viel Druck auf Apple aufbaut.
Da schließt sich wieder der Kreis, hatten wir vorhin mit Foxconn, dass Apple quasi sich nicht gegen diese staatlichen Regularien wehren kann und keinen Einfluss drauf hat. Das ist halt so. Das sehen wir jetzt bei AirDrop, das sehen wir bei Foxconn, ist so.
Aber Apple macht ja nicht nur, also kriegt ja nicht nur Druck von China, sondern die machen ja auch selbst Druck. Und zwar schmeißen die dieses Jahr ja noch irgendwie 1 Million Apps oder sowas raus aus ihren App Store. Das heißt, alle Apps, die, früher nannten wir das ja Programme. Ich finde das so lustig. Auf einmal redet keiner mehr von Programmen, sondern alle nur noch Apps. Applications, klar. Aber alle Sachen, die so alt sind, die ein bisschen verstoßen gegen die, wo die Statistiken schlechter sind, Karteileichen, die werden mal wieder rausgeschmissen. Also dieses Jahr werden noch 540 verwaiste Apps rausgeschmissen und jetzt wird es eben groß aufgezogen. Eigentlich macht das Apple immer schon.
Das ist das groß reine Machen, was sehr oft stattfindet.
Ja, und jetzt wird es groß aufgehangen. Ja? Hier Mac Tech News hat es da gemacht und Mac Rumors hat es groß gemacht und also ich das wird standardmäßig jedes Jahr passieren. Warum macht da jetzt eine große Welle von?
Die Frage ist halt, nach welchen Kriterien sie diese Aufräumaktion durchführen. Es gibt ja diese Apple App Store Guidelines, dass du dementsprechend deine Applikation auf gewisse Standards anpassen musst. Wenn sie in irgendeiner Weise veraltet ist, nicht mehr funktional ist oder auch diesen User Guidelines nicht mehr entspricht, wirst du von Apple halt aufgefordert, das anzupassen. Und wenn du das in einem gewissen Zeitraum nicht tust und diese App halt auch nicht mehr gewisse Standards unterstützt und auch nicht gewisse Kompatibilitäten zu aktuellen iOS-Systemen herstellen kann, die App, dann wird es rausgeschmissen, das Ganze. Und das ist ja auch korrekt, weil der Nutzer möchte ja auch das optimale User- und Benutzererlebnis haben. Und das ist auch ein Qualitätsstandard, den Apple einfach halten will. Und wenn nach diesen Richtlinien einfach ausgekehrt wird, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Ich weiß allerdings nicht, was jetzt noch alles unter diese Richtlinien fällt, wenn sie da jetzt groß reine machen. Aber letztendlich sind das ganz normale Aufräumarbeiten. Und es sind natürlich auch einiges Halbseiden-Apps dort im Umlauf, die sich vielleicht dort in irgendeiner Weise reingemogelt haben, die natürlich dann auch entfernt werden. Weil Apple hat ja relativ hohe ethische und moralische Ansätze in vielen Bereichen und nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen.
Internen App Stores.
Ja, und dementsprechend muss man halt schauen, nach welchen Kriterien sie jetzt dort aufräumen. Und man sollte sich vielleicht denn die Aufräumkriterien mal genauer anschauen. Und vielleicht ist ja auch der Kritikpunkt berechtigt. Allerdings muss ich fairerweise dazu sagen, ich kenne jetzt nicht den kompletten Kriterienkatalog, muss ich zu meiner Schande gestehen.
Nein, muss auch. Ich meine, es gibt so viele. Ich meine, überleg mal 1,6 Milliarden Apps oder was da jetzt gibt oder was. Oder, ja. Ich meine, wer soll da alles noch durchsteigen?
Richtig.
Ja, oder, nein, bestimmt nicht 1,6 Milliarden Apps, 1,6 Milliarden iPhone, doch. Es werden dann nur noch 1,6 Millionen Apps sein, die, wenn die aufgeräumt haben. Mhm. Ich meine, Entschuldigung, erstmal unter den 1,6 Millionen die richtige App zu finden, ist immer schon ganz lustig, wenn man was sucht. Und wenn man mal sein iPhone wechselt, sucht man ja immer die aktuellen Apps raus und oft, oh, meine App kriege ich gar nicht mehr, weil die gar nicht mehr auf meinen neuen Apple-Device läuft. Ist auch immer ganz lustig.
Mhm. Genau.
Und ich habe ja gerade auch eine App, die ich immer standardmäßig habe und ich weiß, 120, die arbeite ich gerne, aber mein Handy bleibt nach 5 Minuten dann stehen.
Okay. Ja,
also ganz einfach, ich benutze die App und die brauche ich ja meistens nur so 2-3 Minuten. Und dann weiß ich auch, die muss ich schließen, weil danach friert mein Handy ein. Ich habe die Nette schon angeschrieben, die programmiert das um. Weil die hat nämlich auch Angst, dann aus diesen Apps rausgeschmissen zu werden. Die ist gerade dran. Es ist eine Deutsche, die das entwickelt.
Mhm. Ja, es gibt ja eine Menge deutsche Entwickler, die hervorragende Applikationen entwickeln. Also das... Da gibt es eine Vielzahl, das unterschätzt man sehr, was da alles an hervorragenden Applikationen unterwegs sind aus Deutschland.
Und ich wollte sagen, ey, die App, ja, ich programmiere die ja alleine nebenbei. So, was? Und das ist eben, finde ich auch so lustig, dass Leute das können. Die programmieren einfach mal so eine App. Hey, ich bin immer noch fasziniert, wenn ich hier auf die Tastatur drücke, dass auf dem Bildschirm eine 1 erscheint. Ist immer noch genial.
Ja, Respekt. Also überleg dir mal,
dass ich das geil finde, meinst du?
Nein, aber allein die Möglichkeit, dass wir so weit auseinander sind und hier quasi einen Podcast aufnehmen, das ist auch schon faszinierend. Also diese ganze Technik, also klar. Ich meine, wir sind ja relativ alte Leute, wir beide, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn man das IT-technisch betrachtet, also sind wir beide ja nun mit Disketten, mit Lochstreifen aufgewachsen.
Ja, ich kenn auch noch einen Computer, der mit 2 Disketten, 5,5 Zoll Disketten, diese labbrigen Dinger, die man damals hatte, damit auf einen war der Betriebssystem, dann hat man das gestartet, dann hat man den zweiten Diskettenlaufwerk gehabt, wo man dann Programme, dann konnte man das eine wieder rausziehen, aber nur für kurz, um da was reinzutun, damit man speichern konnte, dann Betriebssystem wieder rein.
Ja. So ist es. Und also ich habe IT oder EDV, wie es früher hieß, noch wirklich sag ich mal, so gelernt, dass man es wirklich noch begreifen konnte im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe es noch gelernt, dass man Magnetbänder in Rechenzentren einlegen musste, im Großrechner.
Obwohl wir in der Firma machen wir immer noch eine Datensicherung auf ein Band.
Ja, aber da wurde nicht die Datensicherung auf dem Band getätigt. Das wurde zwar auch gemacht, da wurde vom Band gearbeitet und es wurden Daten. Und wenn dementsprechend...
Die großen Schränke, die man dann sieht, wo dann immer so große Bänder hin und her rennen.
Moment, das war so. Ich war ja damals in meiner Studienzeit studentische Hilfskraft im Rechenzentrum. Mhm. Und wenn jetzt der Nutzer am Terminal oben eingegeben hat, er möchte das und diese Patientendaten haben, dann gab es eine Nachricht an den Operator im Rechenzentrum, der musste dann händisch, manuell, zu Fuß losgehen, das Band aus dem Regal nehmen, das Band einlegen und der Operator hat dann dementsprechend seine Daten bekommen und das dauerte halt, das waren keine Millisekunden, das waren keine Sekunden, da redete man von Minuten. Also je nach der Performance von dem Operator, ne? So lief da noch die Datenverarbeitung ab. Das wurde auch jahrelang noch so beibehalten, nur dass dann die Terminals dann PCs waren und dann kam da eine Mainframe-Karte in die PCs rein. Das war die Firma Irma, IRMA, die dann Modulations-Mainframe-Karten gebaut hatte, dass sie dann quasi von diesem PC über eine Mainframe-Karte, die war schweineteuer, eine Anbindung an den IBM-Großrechner hatte. Und da wurden jahrelang auch noch in den Zeiten, wo es auch schon Windows 95 gab, wurden dann jahrelang noch diese Großrechneranbindungen gefahren. Also das war eine lange Tradition, die noch weiter verwendet worden ist. Ne?
Also ich finde, Rechner sind schon geil. Man kann ja, das heute gar nicht mehr, wenn sie sagen, ich habe ja nichts mit Computer zu tun. Ne? Aber selbst ein Handy in der Hand haben.
Das ist ein Computer, klar.
Ja. Aber der Computer hat mehr Leistung. Was sagte man, das iPhone 4 hatte 100-mal so viel Leistung wie der Rechner, wo das Space Shuttle mit konstruiert worden ist.
So ist es.
Also das muss man auch mal überlegen. Gut, aber dann würde ich sagen, machen wir das letzte Thema noch mal kurz auf.
Wir haben noch ein letztes Thema. Okay.
Ich gucke gerade mal, habe ich noch ein letztes Thema? Ja, die Inzahlungnahme. Ach so, jedes Jahr ändert Apple seine Preise.
Ja.
Jetzt ist ja das iPhone 13, kann man ja jetzt abgeben.
Mhm.
Und da kriegt man ja Maximum für das 13 Pro Max 730 Euro.
Mhm.
Und das kleinste iPhone ist das 7, da kriegt man noch maximal 50 Euro.
Mhm.
Und früher 65 Euro. Mhm. Ich meine, ganz ehrlich, ich kann mir kaum jemand vorstellen, außer man hat keine Ahnung von irgendwas und will immer das neueste Telefon haben, dass man sein Telefon Apple gibt und man kriegt doch immer auf jeden Fall auf dem freien Markt mehr Geld dafür.
Ja.
Wir müssen ja nur hier Rebuy und was nicht noch alles geben, ja schon mehr Geld. Oder eBay Kleinanzeigen, Dampfmaschine, Trommelbank oder was, keine Ahnung. Da kriegt man überall ein bisschen mehr Kohle als bei Apple.
Gut, das Thema eBay Kleinanzeigen kann ich verstehen, dass das manche Leute nicht machen wollen, weil sie keinen Stress haben wollen, weil sie sich nicht mit irgendwelchen Käufern auseinandersetzen wollen.
Ich gebe 50 Euro, hol sofort ab.
Genau das Thema. Was ist letzter Preis? Und das wollen halt viele Leute nicht machen.
Und wenn du was bei eBay Kleinanzeigen kaufst, ist das immer in der obersten Etage.
Okay. Das kann sein.
Ja, ist.
Oder ist es irgendwo ganz weit draußen. JWD. Mhm. Und diesen Aspekt kann ich halt verstehen. Ich kann aber nicht verstehen, oder ich kann nur zum Teil verstehen, dass man das bei Apple in Zahlung gibt. Vielleicht ist der Kreis von Kunden, die das machen, halt der Kreis, der gar nicht weiß, dass es sowas gibt wie Rebuy oder wir kaufen's oder so.
Ja gut, das kann halt also Firmenkunden sein, die sagen, weißt was, wir tauschen jetzt unsere ganzen Bereiche um, alle geben ihr iPhone 12 ab und bekommen jetzt alle ein 15er oder 14er
weil,
oder was.
Weil die Abwicklung halt relativ, oder sie ist extrem simpel. Aber ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sprechen, dass die Abwicklung, es ist keine bezahlte Werbung, aber trotzdem, dass die Abwicklung bei Rebuy auch sehr reibungslos ist und der Abwicklungsprozess auch sehr gut funktioniert hat. Ich habe das ausprobiert mit einem Samsung-Handy und es hat funktioniert. Also sie haben genau das gezahlt, was sie taxiert haben bei der Bewertung. Die Abholung war reibungslos über DHL und es lief wirklich einfach und gut. Das ist jetzt ein Produkt, was ich da mal verkauft habe, aber es hat funktioniert. Und ich würde sagen, genauso gut funktioniert das logischerweise auch bei Apple.
Und ja, deswegen, ich denke mal, dass du bei Apple auch keine Angst haben musst, dass du kannst theoretisch auch ein Handy geben mit Daten, weil die werden sowieso dann, bevor sie das weitergeben, sowas killen. Und deswegen denke ich mal, dass auch einige Firmen einfach sagen, wir geben unsere ganzen Handys rüber. Wir machen uns nicht die Arbeit und machen das immer leer, sondern ihr macht das schon und fertig. Wenn du dann so irgendwie so 200 Handys abgeben gibst oder da müsst irgendein netter studentische Hilfskraft alle Handys zurücksetzen. Oh.
Ne? Zum Beispiel, ja.
Gut. Dann würde ich nämlich sagen, sind wir schon fast am Ende?
Wir sind noch nicht ganz am Ende, wir haben noch ein Gadget.
Ach so, Entschuldigung. Wenn ich mal wieder dabei bin und schmeiß alles durcheinander, das sind die richtigen.
Ja. Wir haben mal wieder ein Gadget und der aufmerksame Hörer, der ja auch du bist, Thorsten, ne? Du bist ja zu 99% ein Hörer unseres Podcasts.
Ja, klar.
Ja, heute
hast du diesen Podcast auch an.
Ja, siehst du mal. So. Also du bist auch echt sehr, wie soll ich sagen, wie sagt man so schön?
Ich bin gemein, wenn es scheiße gelaufen ist und bin auch positiv, wenn es gut gelaufen ist.
Ja, du gibst mir ja das Feedback immer direkt per Telefon, ja. Das ist richtig. Jetzt habe ich mich ja glatt verklickt. Ich habe ja noch ein extra Dokument.
Ich würde sagen, Satecki hat wieder gute Werbung, kriegt sie jetzt.
Ob die Werbung gut ist oder nicht, das muss ich jetzt, also das lässt sich herausstellen.
Ich habe es angeklickt und fand es gut. Also.
Ach so, aber ob die Experience jetzt wirklich gut war, das wird sich gleich herausstellen, weil es heißt ja nicht automatisch, nur weil jetzt Satecki draufsteht, dass das jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen ist.
Aber Entschuldigung, Satecki, ich habe einige Produkte von Satecki hier rumliegen, ne?
Ja, ja.
Die nicht von dir kamen. Die sind geil. Also können die meistens doch gar nicht schlecht bauen.
Nein, das können sie. Also die Produkte, die ich hier vorstelle und die ich bisher getestet habe, die haben meine Qualitätsansprüche erfüllt. Ja, das ist jetzt. Allerdings gehe ich auch immer sehr selektiv vor bei diesem großen Produktportfolio und ich teste jetzt nicht jeden Scheiß von denen auf gut Deutsch, muss ich mal so sagen, weil es bringt ja nichts mehr jetzt, mich irgendwas auseinanderzusetzen, wo ich keinen Bezug zu habe. Das macht ja wenig Spaß. Und wer jetzt meine Gadget-Reviews hier verfolgt hat, der weiß ja auch, dass ich so gewisse Leidenschaften habe für gewisse Produktserien oder für gewisse Produktkategorien. Taschen, Dockingstations und all so ein Kram. Ne? Jeder hat ja so seine Gadget-Lieblinge oder seine Gadget-Lieblingsproduktkategorien an sich. So. Und das ist jetzt auch bei dem nächsten Produkt so. Das ist ein Satecki M2 USB-C-Gehäuse. So, jetzt habe ich zum dritten Mal so gesagt, auch super. Aber es ist schön, dass
so
ich
super, genau.
Das ist schön, dass ich noch selbst meine Probleme und meine Defizite selbst noch feststellen kann. Zumindest ist es so, dass mich ein Hörer vor längerer Zeit angeschrieben hat, was ich ihn für ein USB-M2-Gehäuse empfehlen würde, respektive USB-C-Gehäuse. Und da habe ich ihm zurückgeschrieben, ehrlicherweise, alle Gehäuse, die ich bisher getestet habe, kann ich dir nicht empfehlen, weil es richtig schlechte Kunststoffgehäuse sind, die nicht meine Qualitätswerte widerspiegeln oder die Werte, die ich habe, widerspiegeln. Entweder habe ich da so Riesenpech gehabt, dass ich jedes Mal tief ins Klo gegriffen habe und wirklich jedes Mal echt minderwertige Qualität bekommen habe. Oder dieser Markt von M2-Gehäusen ist wirklich so unübersichtlich oder so schlecht. So. Jetzt, wo ich das festgestellt habe, dass ich jedes Mal so sage, merke ich das selbst. Ist krass.
Wir können ja noch mal eine Sprachschulung machen.
Das hilft bei mir auch nicht mehr. Das haben schon ganz andere Leute versucht. Das ist nicht zu realisieren. Auch nach 11 Jahren Podcast ist das nur minimal besser geworden. Aber ich mache das ja trotzdem jede Woche. Also von daher, zumindestens kann ich sagen, alle Geräte, die ich bis jetzt getestet habe, waren minderwertig von der Verarbeitungsqualität und auch von der Datenübertragung her. Sicherlich gibt es da auch preisliche, oder der Preis spiegelt sich dann letztendlich auch in der Qualität wieder. Das waren auch Produkte, die so 20 Euro gekostet haben und relativ günstig waren, muss ich dazu sagen. Und das Satecki-Produkt ist ein wenig teurer, aber es macht sich auch bezahlt, letztendlich in der Leistung und auch in der Verarbeitungsqualität ein wenig mehr auszugeben. Und der größte Pluspunkt ist, man hat ein vollwertiges Aluminiumgehäuse, was aus einem vollen Stück herausgefräst ist, sage ich mal. Und im Inneren befindet sich dann die Aufnahme für die M2 SSD. Bedeutet am Ende des Gehäuses, also man muss sich das so vorstellen wie ein etwas groß geratener USB-Stick, der irgendwie in einen Zaubertrank gefallen ist, also etwas aufgeblasener USB-Stick, sage ich mal. Das ist so die Grundform, also auch die Länge einer M2 SSD und auch natürlich die Breite. Muss natürlich auch noch ein bisschen breiter, weil das Gehäuse halt um diese M2 SSD herum geht. Und so muss man sich ungefähr die Abmaße vorstellen. Und um die M2 SSD einbauen zu können, hat man auf der Rückseite, also auf dem anderen Kopfende sozusagen, einen kleinen Schalter. Den legt man um und schiebt quasi das Innenleben heraus. Das Innenleben ist aus Kunststoff. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil sobald man die M2 SSD eingebaut hat, übrigens komplett werkzeugfrei, das ist ein Pluspunkt, schiebt man einfach dieses Plastikchassis wieder in dieses Aluminiumgehäuse. Man hört dann ein Klicken, dann ist der Schalter verriegelt und die SSD ist eingebaut. Und sofern man die SSD nicht wechseln muss, sieht man dieses Kunststoffchassis eigentlich nie wieder. Nur am anderen Ende von dem Kunststoffchassis ist der USB-C-Stecker, wo man dementsprechend den Mac, den Windows-PC, das iPad dementsprechend mit der M2 SSD verbindet. Der USB-C-Standard ist 3.2 Gen 2, entspricht.
Also nicht kein schlechter.
Entspricht 10 Gigabit die Sekunde. Und das ist auch so das, was man aus USB-C momentan maximal rausholen kann. Wenn man mehr rausholen will, muss man auf Thunderbolt gehen. Dann hat man aber wieder die Inkompatibilität zum Beispiel mit allen iPads, weil nicht jedes iPad spricht Thunderbolt etc. Und hier hat man den kleinsten gemeinsamen Nenner von der Kompatibilität gefunden, weil das Ding ist quasi extrem weit kompatibel. Und deswegen ist es halt auch kein reines Thunderbolt-Gehäuse. Mit Thunderbolt könnte man mehr Performance rausholen. Mit Thunderbolt ist man aber auch mehr an gewissen Rechnern gebunden, die halt auf Thunderbolt, auf den Thunderbolt-Standard setzen. Und deswegen ist man mit diesem Gehäuse in der Breite wesentlich mehr kompatibler. Fairerweise muss man dazu sagen, es macht wenig Sinn, da eine Ultra High-End NVMe M2 SSD reinzusetzen, weil die in dem Gehäuse nicht ausgefahren wird, leistungstechnisch. Also da kann man sich wirklich irgendeine Standard M2 SSD nehmen, die reicht vollkommen aus, bei weitem aus, die USB-C 3.2 Gen 2 Performance zu erzielen. Und der Controller, der verbaut ist, der erzielt auch den Standard. Also es ist ein performanter Controller. Also der Standard wird schon ausgefahren. Aber allerdings muss man dazu sagen, die meisten M2 SSDs sind performanter, als das Gehäuse übertragen kann. Das liegt aber an der Natur der Sache vom Standard her. Deswegen muss man sich halt keine Gedanken machen. Da kann man eine Standard M2 SSD nehmen. Und muss da jetzt nicht auf irgendwelche Samsung-High-End-Geräte gehen, ergibt dann wenig Sinn letztendlich, was dabei rauskommt. Tja. Für alle diejenigen, die zum Beispiel einen Rechner umrüsten und eine kleinere SSD noch rumliegen haben, M2 SSD, ist das ein optimales Gehäuse. Oder wenn man halt gerne irgendwo einen günstigen M2 SSD hat, kann man natürlich gerne dieses Gehäuse verwenden dafür. Man muss sich das so ein bisschen gegenüberstellen. Ja gut, aber
wenn man schon alleine hingeht und sagt, ich kaufe mir eine Terabyte SSD, M2, liege ich ungefähr aktuell bei 100 bis 120 Euro, habe 50 Euro das Gehäuse dabei und dann liege ich bei 150 Euro. So günstig kriege ich eine vernünftige Terabyte SSD USB-Stick nicht.
Da muss man halt gucken, wenn man jetzt Samsung T7 schaut oder eine T5, da kriegt man auch schon was.
Ich rede von so einem richtigen USB-Stick, ne? Also nicht.
Ja, aber diese M2-Geschichte ist ja schon größer als ein USB-Stick letztendlich.
Ja, ne? Aber es ist schneller.
Ja, es ist natürlich schneller, das ist korrekt, das ist richtig. Also man muss ein Rechenexempel aufstellen, ob das Gehäuse mit der gewünschten M2 SSD Sinn ergibt. Letztendlich hat man einen großen Vorteil, wenn irgendwann mal die SSD kaputt sein sollte, hat man immer noch ein funktionierendes Gehäuse über. Man hat eine bessere Nachhaltigkeitsgeschichte oder die Nachhaltigkeitsgeschichte ist wesentlich höher, logischerweise, weil man halt da besser drankommt. Bei den meisten SSDs ist das Gehäuse verschmolzen mit der ganzen Geschichte und so gemacht, dass man es halt nicht vernünftig aufbekommt oder sie nicht reparieren kann. SanDisk oder Samsung ist da natürlich exemplarisch, dass diese Dinger halt so vergossen sind, dass man halt nicht daran kommt und das Ding selbstständig reparieren kann. Und das hat man halt mit so einem getrennten M2-Gehäuse mit einer M2-SSD halt nicht. Das ist auch ein Vorteil der ganzen Geschichte, finde ich. Ja. Mhm.
Gut. Gut. Dann sind wir ja fast fertig.
Wenn wir jetzt nicht noch in irgendwelche Smalltalk
und Off-Topic. Bleiben wir unter einer Stunde, aber vielleicht hören ja hier Leute zu. Ich sag nochmal, das Podcaster-Barcamp. Mhm. Ne, also geht mal einfach auf podcamp.de, 25. und 26. März 2023. Und wir suchen noch Unterstützer, ne? Also Manpower beziehungsweise Hardware beziehungsweise Money. Also, wer einer möchte, podcamp.de, Podcaster-Treffen dieses Jahr oder nächstes Jahr, das große Podcaster-Treffen. Ich wünsche dann einen schönen Abend noch. Ich wünsche dir viel Spaß. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, Thomas, sage ich schon. Um Gottes Willen, fängt beides mit T an und es kommt, der zweite Buchstabe ist auch ein H. Also, es ist genau. Relativ identisch, ne? Also, da muss man halt aufpassen. Ja, Thorsten, ich bedanke mich für deine spontane Vertretung.
Und wir sind noch unter 2 Stunden.
Ich bin noch lange nicht fertig.
Aber heute telefonieren wir auch nicht mehr. So.
Das muss auch nicht sein. Man muss es ja nicht übertreiben, ne?
Dann sage ich wie immer, gute Nächtle. Und viel Spaß noch.
Du weißt doch nicht, wann die Leute das hören.
Ist mir egal, ich sage immer gute Nächte, auch guten Morgen. Morgens sage ich gute Nacht.
Du sagst doch jedes Mal viel Spaß. Und
viel Spaß noch.
Egal, ob ich auf dem Weg zu einer Beerdigung bin, du sagst trotzdem viel Spaß.
Ja, man sollte ja auch Spaß daran haben, sich an der Person zu erinnern, die man da beerdigt. Außerdem, du warst nicht auf dem Weg zur Beerdigung, da habe ich nicht viel Spaß zu dir gesagt.
Nein, ich wollte jetzt ein bisschen Witzigkeit hier einbauen.
Witzigkeit kennt keine Grenzen.
So ist es, das hast du jetzt aber auch kaputt gemacht, das ist super, ey.
So, dann sage ich noch, gute Nacht,
also,
Spaß noch und Podcamp.
Wenn alles gut geht, hören wir uns bestimmt nächste Woche nicht wieder, aber die Hörer hören mich irgendwie nächste Woche wieder.
Also wir hören uns auch wieder, aber nicht ihr.
Nicht im Podcast wahrscheinlich.
Nicht im Podcast. Bis dahin.
Jo, ciao, tschüss.